Ja, hier ist Gamers Global. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Jochen Gebauer ist mein Name. Ich hatte mich bei Ihnen als Praktikant beworben und haben Sie mir den Arbeitsvertrag zugeschickt. Und ich bin offen gestanden ein bisschen konsterniert, weil ich lese da irgendwas von, Sie wollen mir 2000 Euro im Monat bezahlen.
Fast. Also Sie zahlen uns 2000 Euro. Ja, einen wunderschönen Montagmorgen da draußen an die Empfänger dieser frohen Botschaften. Und ich begrüße heute André Peschke.
Hallo.
Und den Jochen Gebauer.
Hallo.
Beide vom berühmten Podcast Auf ein Bier. Und ja, schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt, wobei wir gleich mal disclaimen sollten, falls es am Wochenende noch irgendwie die Welt untergeht und sich die Leute wundern, warum können wir noch podcasten? Wir nehmen den Podcast ausnahmsweise schon am Freitagnachmittag auf.
Ja, Betrug.
Ja.
Gar nicht Montagmorgen.
So wird hier gearbeitet hinter den Kulissen. Wobei, sonst ist das schon real, weil die Leute wundern sich auch immer, weil warum dauert es so lange, dass wir den erst so gegen 12 oder 11:30 live bringen? Naja, weil er halt Montagmorgens aufgenommen wird. Ach ja. Wie macht ihr das? Was vergeht bei euch so zwischen Aufnahme und Veröffentlichung an Zeit normalerweise?
Das ist voll unterschiedlich. Also wir hatten schon Folgen, die haben wir Wochen vorher aufgenommen. Immer dann, wenn wir das Glück hatten, dass wir sagten, jetzt hatten wir Zeit und auch genug Ideen, um ein paar Sachen vorzuproduzieren. Und es gibt andere Sachen, da sitzen wir dann Samstagabend da. Wir hatten neulich die letzte Folge von Besserwisser, das ist eins von den anderen Podcast-Formaten, die wir machen. Die haben wir wirklich Montagabend, haben wir um 23 Uhr war die fertig und um 11:50 war sie online.
Wow. Da wurde nicht viel geschnitten.
Nee, da wurde nicht so viel geschnitten, das stimmt. Aber die lief auch ganz fluffig.
Ja, Jochen?
Ich wollte nur sagen, in der Regel schneiden wir sowieso, also André in dem Fall, weil er bei uns für die Technik zuständig ist, schneidet er eh nicht so viel.
Ach so, also wie jetzt er arbeitet nicht so viel, mit anderen Worten.
Das hast du jetzt in den Mund gelegt. Nein, wir gucken ja, also bei Besserwisser oder so ist es ein bisschen anders, aber gerade im Stammpodcast gucken wir ja, dass wir so ein bisschen dieses Stammtisch-Format beim Biertrinken haben. Und da würden zu viele professionelle Schnitte, würden da so ein bisschen konterkarieren, was das eigentlich für ein Gespräch sein soll. Mhm.
Ja, ich halte auch nicht so viel davon. Es gibt ja Podcasts, die verwenden viel Aufwand, jedes Ä und M wegzuschneiden. Und irgendwie, finde ich, klingt das dann eher unnatürlich. Und manche mögen es ja auch so im Stil von Videocasts oder YouTubern einfach, dass sie so ganz merkliche Schnitte am laufenden Stück setzen. Und das finde ich ganz garstig.
Also bei den Äs ist es so ein bisschen, André, korrigiere mich, wenn ich da was Falsches sage, aber da gucken wir halt drauf. Es gibt so manche Folgen, da steckt man nicht so, also ich will nicht sagen, da steckt man nicht im Thema drin, sondern eher so ein, da fällt es einem an dem Tag vielleicht etwas schwieriger, ganz flüssig zu reden. Und wenn jetzt ein Haufen Äs und Ms drin sind, dann ist es für den Hörer wahrscheinlich doch besser, man schneidet sie raus, aber das kommt immer so ein bisschen auf die Tagesform an.
Ja, es wird immer mehr. Also ich habe jetzt in der letzten Zeit habe ich schon immer mehr Zeit mit dem Schnitt auch verbracht. Es liegt aber auch daran jetzt zum Beispiel, dass wir halt anfangen, zum Beispiel auch Podcast-Formate zu machen, wo wir mit Leuten zusammen sprechen, die nicht so mediengeschult sind. Ich habe jetzt ein Format in Arbeit, wo ich zum Beispiel mit Leuten aus der Wissenschaft spreche und da merkt man schon, das sind Leute, die können sicherlich gut Vorträge halten, aber wenn sie dann in so einem Gespräch dynamisch ihr Wissen abrufen müssen und wenn sie vielleicht auch ein bisschen aufpassen, was sie sagen, weil sie sich vielleicht so oder so präsentieren möchten, dann hört man dann auf einmal und wenn es dann aber um die Darstellung von einem komplexen Sachverhalt geht und das ständig unterbrochen wird durch diese Denkpausen, das wird dann sehr schwer nachvollziehbar und da ist dann teilweise der Nachbearbeitungsaufwand wiederum sehr hoch.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich denke, wir werden heute wenig Nachbearbeitungsaufwand haben. Wir machen ganz normalen Momoka, bloß dass ihr halt die Stars seid. Und das Thema der Woche ist dann auch Auf ein Bier und was ihr da für Pläne habt, wie vielleicht kennt das ja noch nicht jeder, der zuhört, wie es überhaupt zu dem Podcast gekommen ist und so weiter. Aber wir haben immer ein Staple am Anfang vom Momoka und das ist einfach, dass wir so erzählen, was wir die letzten Tage so gespielt haben. Wie war das bei euch? Hattet ihr Zeit, was zu spielen?
Ja, durchaus. Also, keine Ahnung, ich fange vielleicht einfach mal an, oder, Herr Gebauer?
Ja, fangen Sie ruhig an.
Machen wir. Ja, also ich spiele ja immer so ein bisschen querbeet. Ich bin ja eher so derjenige, der gerne viele Spiele spielt und so. Ich habe jetzt in letzter Zeit habe ich gespielt zum Beispiel Beholder. Das ist so ein Indie-Spiel. Da spielt man sozusagen den Hauswart und beobachtet andere Menschen. Da machen wir auch noch irgendwann so eine kleine Review zu. Mhm. Das schwankte zwischen thematisch interessant und in Teilen gut umgesetzt und dann aber spielmechanisch eher monoton und enttäuschend. Dann habe ich gespielt Butcher.
Okay.
Ich bin ja ein bekennender Freund von virtueller Gewaltdarstellung, in gewissen Grenzen zumindest. Und Butcher ist halt so ein klassischer Arcade-Shooter, wenn man so will, wo man halt quasi rumläuft und ganz viele Sachen möglichst schnell zermatschen muss. Das ist ganz, ganz nett und ganz anspruchsvoll, das kann man gut spielen. Ich habe mir in dem Steam-Sale Door Kickers gekauft. Das ist so ein Echtzeitstrategiespiel, so ein bisschen wie die Planungsphase von den alten Rainbow Six-Spielen zu einem Spiel umgebaut. Das ist echt ziemlich cool. Es ist in der Bedienung leider ein bisschen hakelig, gerade wenn es um das Nachkorrigieren von dem Sichtkegel am Ende von so einem geplanten Zug quasi ist. Aber ansonsten ist das echt erstaunlich cool. Ich habe das hinterhergeschmissen bekommen. Geschenk quasi. Es war ein paar Cent. 89 Cent oder sowas im Humble Bundle Sale. Mhm. Ach, also dafür ist es echt ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, was habe ich denn sonst noch gespielt? Gut, wir warten immer noch darauf, dass ich mal genug Multiplayer gespielt habe für eine Call of Duty Wertschätzung. Da bin ich immer noch nicht zugekommen. Aber die Singleplayer-Kampagne habe ich durchgespielt. Die fand ich von der Inszenierung her tatsächlich ganz cool. Die hat ein paar schöne Ideen. Aber umgekehrt, spielerisch war das ziemlich ernüchternd diesmal.
Wie fandst du die Story?
Durchwachsen, ehrlich gesagt. Bösewicht, furchtbar. Den hätten sie auch eigentlich weglassen können. Weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich fand ein paar Sachen, so ein paar von den Charakteren fand ich ganz angenehm. Ich habe zum Beispiel gehört, dass viele diese Hauptfigur ziemlich schwach finden, so ein bisschen dürftig. Und ich fand den tatsächlich in dieser unterkühlten Art für so einen Militäranführer durchaus einigermaßen glaubwürdig, muss ich gestehen. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das war halt sehr zurückgenommen und sicherlich nicht besonders emotional, aber das hat mir in dem Kontext tatsächlich hat mir das ganz gut gefallen. Und auch den Roboter da, Ethan, den fand ich echt ganz nett. Der hatte ein paar schöne Szenen. Ja, glaube, das war es das schon.
Ja, das ist doch schon einiges.
Ja, ich habe noch so viel Zeug, was ich ja. Ich spiele halt gerne so von diesen Indie-Games und so. Ich könnte da halt ständig das Zeug reinkonsumieren. Ach ja, genau, Shadow Warrior 2 habe ich auch angefangen zu spielen. Da bin ich jetzt noch nicht so weit, aber das ist auch schon ziemlich, ziemlich cool. Konnte mir am Anfang gar nicht vorstellen, warum alle so ausgerastet sind. Und ich dachte, das ist wieder so ein Retro-Hype. Ja, kaum haben sie mal so ein 80er-Jahre-Spiel in einigermaßen annehmbarer Grafik reproduziert, schon sitzen alle da und sagen, das ist der beste Shooter des Jahres. Aber ich muss sagen, oh, okay, das ist tatsächlich ganz geil. Dann habe ich auch noch Ronin habe ich angefangen, mal reinzuspielen. Das ist so eine Mischung aus einem Stealth-Action-Spiel und dann rundenbasierten Kämpfen. Das ist eine ganz ulkige Vermischung, weiß noch nicht, was ich davon halte. Und dann habe ich mal angefangen, ein bisschen zu spielen noch. Was habe ich denn noch gespielt? Es gibt ein Spiel, das heißt Orderless, The Dark Call. Das ist so 16-Bit Hack-and-Slay-mäßig. Das ist ganz nett, aber einfach eher so aus Nostalgiegründen. Ja, das ist es so grob.
Und spielst du Dinger dann eher an oder packt dich dann noch ab und zu mal so ein Indie-Teil und du spielst es das ganze Wochenende am Stück?
Also das meiste von dem, was ich spiele, spiele ich meistens durchaus so zu so einem Grade, dass ich zumindest das Gefühl habe, ich habe verstanden, was das für ein Spiel ist und wie das funktioniert und was es mir anzubieten hat. Und wenn das dann bis dahin cool ist und wenn ich zu dem Schluss komme, das ist, was es mir da anbieten will, das gefällt mir, dann spiele ich das auch weiter. Ich habe zum Beispiel auch so ein Puzzlespiel gespielt, das heißt Zenge geschrieben. Und das ist einfach wie sagt man so ein Jigsaw-Puzzle auf Deutsch? Ist das so ein Holzschnittpuzzle?
Jigsaw-Puzzle, keine Ahnung. Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Und da muss man halt diese Teile aber einfach nur in verschiedene, da geht es hauptsächlich darum, dass man die richtige Reihenfolge wählt, damit sich diese Stücke nicht gegenseitig blockieren, während man vorgegebene Muster wieder herstellt. Und da habe ich gedacht so, oh, okay, du bist eine iOS-Umsetzung, so vom ersten Moment, ne, wenn man anfängt, was irgendwo hinzuschieben, um damit das Spiel startet, weißt du, okay, das ist wahrscheinlich von irgendeinem Touch-Device rüberportiert. Und da hatte ich eigentlich schon fast keine Lust mehr, weil ich das normalerweise nicht mag. Aber auf den Mobile-Geräten sind ja Puzzlespiele noch ganz groß. Und ich habe schon immer gesagt, ich finde eigentlich, dass dieser Wegfall des Genres der Puzzlespiele auf den Konsolen und auf dem PC, es ist natürlich nicht existent, aber es ist total aus dem Fokus verschwunden. Und in der Frühzeit meiner Spielerkarriere waren Puzzlespiele durchaus noch was, das hätte eine eigene Rubrik in einem Magazin bekommen. Ne? Mhm. Und fand ich eigentlich immer cool. Und ab und zu denke ich mir dann so, ich will wieder Puzzlespiele spielen. Und das war dann tatsächlich ganz nett. Es war viel zu leicht und so, aber es war durchaus eine ganz nette Spielerfahrung, muss ich sagen. Und wenn ich sowas habe, dann denke ich auch, dann spiele ich das halt auch weiter. Und bei anderen Sachen, wo ich dann da an den Punkt komme, wo ich denke, okay, ich weiß, was das für ein Spiel ist, aber das interessiert mich jetzt gerade nicht, da habe ich gerade keine Lust drauf oder so, dann lasse ich es auch wieder bleiben. Ja. Ich habe zum Beispiel dieses Even the Ocean, das ist, ich glaube, das ist von denen, die das To the Moon gemacht haben, aber ich bin mir nicht ganz sicher. So eine Mischung aus Erzählspiel und
Nee, das ist Mega Man. Es, glaube ich, nicht. Aber egal, sag was zum Spiel.
Also das ist auf jeden Fall von irgendwelchen Leuten, die schon mal vorher irgendwas Bekanntes im Indie-Bereich gemacht haben. Und das habe ich tatsächlich angespielt und habe mir dann gedacht, ja, okay, verstehe schon, was ihr da macht. Und fand zum Beispiel auch das war von der Originalität her, war das echt cool, weil so die Herausforderungen, die in diesen Jump'n'Run-artigen Abschnitten vorkamen, die waren ganz gut gemacht. Da haben sie sehr schön versucht zu variieren. Aber das war einfach von dem ganzen Setting und dem, was es mir da so vorgesetzt hat, habe ich gedacht so, ja, du bist bestimmt nett, aber ich habe jetzt keinen Bock auf dich. Und dann war halt was.
warum ich gerade so entschieden, nee, eher nicht gesagt habe, der Ken Gao, der To the Moon gemacht hat, ist halt ein Einzelkämpfer und ist auch eher Komponist, lustigerweise. Der benutzt ja so ein RPG-Maker-artiges oder vielleicht ist es sogar RPG-Maker, um im Prinzip dann noch drumherum sowas wie ein Spiel zu stricken. Aber dem geht es vor allem um Gefühle, die er mit Musik und letzten Endes auch so Textdialogen erzeugt. Naja. Mhm.
Ach, das ist von denen, die haben, weißt du, was die gemacht haben? Die haben Anodyne gemacht. Vorher. Mhm. Anodyne ist auch so ein Indie-Liebling. Kennt man vielleicht auch.
Aber wie die heißen, kommen wir jetzt gerade nicht drauf, oder?
Nee, wie die heißen, weiß ich nicht. Ich glaube auch, das Studio ist unbekannt, aber das Anodyne, das ist so ein bisschen auch so Zelda-artig, das wird vielleicht manchem ein Begriff sein. Das ist ein nettes Spiel.
Ja. Jochen!
Hallo.
Hallo.
Nein, ich habe gerade überlegt, ob ich mir Kaffee holen gehe.
Nein.
Wenn man nämlich André fragt, was hast du in den letzten Tagen gespielt, dann kommt sowas dabei raus. Ich kenne das ja mittlerweile zur Genüge.
Ja. Normalerweise dauert diese Sequenz übrigens 30 Sekunden, aber...
Hättest du mich vorher gefragt, hätte ich dir gesagt, diese Sequenz wird die längste im heutigen Podcast, wenn du André fragst, was er in letzter Zeit gespielt hat. Dann, was ich übrigens in letzter Zeit gespielt habe, war nicht ganz so fleißig, was die Masse angeht, sondern eher in der, ich will jetzt nicht sagen in der Klasse, aber zumindest im Umfang des Ganzen. Ich spiele in den letzten Tagen sehr intensiv Final Fantasy 15. Genau. Und kann mich noch nicht entscheiden, offen gestanden, ob ich es total großartig oder einen totalen Reinfall finde.
Ehrlich?
Also, ja, ich bin mir noch nicht sicher.
Weil ich bin es auch noch am Spielen. Also ich bin der Tester, aber durch die etwas obskure und durch die Nicht-Unterzeichnung vielleicht von NDAs in der gewünschten Form auch begünstigte Timing-Entscheidung des Herstellers, uns das Testmuster zu schicken, habe ich halt auch erst so meine 15 Stunden oder so da drin. Und also ich weiß auch noch nicht, ob es großartig ist, aber ich würde es nicht sagen, dass ich es für einen völligen Mist halte. Also die Bandbreite musst du mir erklären oder vor allem den Usern.
Naja, ich finde, also bislang, ich habe jetzt auch so 10 bis 15 Stunden drin und das macht mir immer noch Spaß. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, auch weil sie sich teilweise zum Beispiel sehr an dieser Ubisoft Open World Formel bedienen und weil die Nebenquests teilweise echt langweilig sind und weil, wenn man das machen will, halt sehr viel in diese klassischen Sammel- und Crafting-Aufgaben ausgelagert ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das ganze Spiel trägt. Ich kann mir also vorstellen, dass ich irgendwann nach 20 Stunden einfach ausgebrannt da sitze und das Ding am liebsten liebsten ausmachen würde, weil es mich in der Zwischenzeit einfach nervt. Und dann, das war so ein bisschen dieses Reinfallsszenario. Nun habe ich aber häufig gelesen, dass es gerade in der zweiten Hälfte des Spiels erheblich linearer werden soll und dass sie dort mit verschiedenen Themen spielen, dann soll es einen Schleichabschnitt, einen Horrorabschnitt und so weiter geben. Also da kann ich mir vorstellen, vielleicht gefällt mir der, ich will nicht sagen, dass mir der Teil bis jetzt nicht gefällt. Ich mache mir halt so Sorgen, ob es das komplette Spiel tragen
kann. Ja, schon klar. Also wenn es so bleibt, dann wirst du wahrscheinlich eher den Daumen senken, aber wenn noch was kommt, so in etwa.
Genau.
Ja,
also ja. Die Story hat Potenzial, die Charaktere haben echt Potenzial, soweit wie ich es bislang gespielt habe. Diese ganze Wechselwirkung zwischen, du bist ja mit deinen drei Freunden auf einem Roadtrip, um verheiratet zu werden, diese ganze Roadtrip-Geschichte, die hat Potenzial. Also ich kann mir vorstellen, dass ich am Ende da sitze und sage, das ist das beste Final Fantasy seit langem. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ich am Ende sage, nee, die ganzen einzelnen Komponenten ergeben halt kein fantastisches, großes Ganzes. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe übrigens auch, um das noch zu sagen, Call of Duty gespielt, weil wir demnächst auch eine Folge machen wollen. Und weil du vorher gefragt hast, ich finde die Story unsäglichen Schund. Das waren 5 Stunden meines Lebens, die ich nie wieder kriege. Schrecklich. Schrecklich.
Ich finde, man weiß nach einer halben Stunde, dass da nichts Gutes mehr kommen kann. Aber ich wollte jetzt Jochen nicht irgendwie in die Ecke stellen, dem sie ja ein bisschen gefällt.
Naja, also das ist halt nicht meine Sorte Spiel. Ich habe es ja auch mit André häufiger mal, wenn wir über Transformers oder so reden, wo ich auch sagen würde, der größte Scheiß und André der Mann. Aber die Bombast-Inszenierung und teilweise die
das Sounddesign. Und das
Sounddesign. Genau, ich wollte
denk an das Sounddesign. Das Sounddesign ist gut. Oh, das ist gut.
Ja.
Genau.
Ja, ich habe auch ein bisschen was gespielt und zwar im Wesentlichen Final Fantasy 15 auch. Und ich muss sagen, gerade die Open World, die ist zwar teilweise schon sehr schön, um da rumzulaufen, aber dieses Autofahren, also das wird langweiliger statt besser und es fängt nicht sehr spannend an. Also man kann nicht wirklich fahren, sondern man fährt praktisch einen Zug, der an bestimmten Weichen halt auf den Parkplatz fahren darf oder auf Tastendruck wenden. Und ich weiß nicht, also, aber sonst bin ich durchaus noch angetan. Ich finde auch im Gegensatz zu dir, Jochen, dass die Quests ganz gut sind, weil du kriegst ja in der Open World, wenn du zeltest, auch gerne mal so eine Gefährtenquest, wo du dann irgendwas fotografieren sollst oder mal den Eintopf anrühren oder sowas. Also bislang finde ich, ist da noch eine ganz gute Abwechslung drin. Ja, aber wie gesagt, ob ich jetzt am Ende da eine ganz tolle Note drunter schreiben werde, das kann ich noch nicht sagen. Weil, also 15 Stunden sind noch nicht die Hälfte, schätze ich mal, eher ein Drittel, wenn man es wirklich mit Liebe spielen will und auch so die Open World und das Ganze drumherum ein bisschen nutzen. Du kannst ja auch Darts werfen und Pinball spielen und 1000 Sachen machen. Und ich finde, es gehört zu einem Test dann schon dazu, dass man das auch wahrnimmt, wenn man die Lust hat, statt jetzt nur irgendwie die 20 Stunden Story runterzurasseln.
Ja, unbedingt. Ich meine, so verbringt man natürlich auch relativ viel Zeit. Ich habe gestern eine Stunde mit Fischen zugebracht.
Ja, der
Nebenbeschäftigung ist. Natürlich könnte ich jetzt sagen, ich gucke mir das einmal an. So funktioniert das und danach mache ich das nie mehr, weil ich will ja durch die Story durchkommen und irgendwann unseren Test dazu machen. Aber ich finde, für einen seriösen Test gehört sich halt auch, dass man sich diese Minispiele so lange anguckt, wie sie vielleicht der geneigte Spieler dann auch tatsächlich spielen würde.
Ja, und dann habe ich noch ein bisschen gespielt. Das kennen die Hörer schon, das begleitet mich jetzt seit einigen Wochen, das Strategic Command, ein Rundenstrategiespiel. Und ich habe natürlich die Deutschen gespielt in der ersten Partie und nach so etwa 30 Stunden, schätze ich mal, habe ich Nordafrika eingenommen, marschiere auf den Irak zu, habe die alliierte Invasionsflotte mit meinen mörderischen U-Booten versenkt, auch einige KI-Schwächen festgestellt, weil wenn die einmal beschlossen hat, dass sie ihre 100 Divisionen aus England übersetzt, dann macht sie es, auch wenn sie in ihr Verderben fahren. Dummerweise macht mich gleichzeitig der russische Kriegsgegner ziemlich platt, was ich schon peinlich finde, aber es ist meine erste Partie und ich habe es auf maximalen Einstellungen gespielt. Das war vielleicht etwas zu ambitioniert. Naja, Aber es macht,
dass man sich bei Russland eine Packung abholt, ist ja durchaus, sag ich mal, ne, kein Einzelfall.
Ja. Ich habe sie zu spät überfallen. Ich hab gedacht, du bist mal ein netter imperialistischer Faschist und lässt dir den Krieg erklären von den Russen. Und das haben sie dann auch getan, irgendwann Ende 42, und dann war es zu spät. Oder Ende 41 war das, dann war es zu spät. Naja. Ja, das fand ich schon mal ganz aufschlussreich. Und wir könnten eigentlich gleich, finde ich, zu Auf ein Bier kommen. Ihr seid, glaube ich, vor 2 Jahren oder so gestartet, oder wann war das genau?
April 2015.
Ah, so kurz im Prinzip erst, also vor 1,5 Jahren. Und habt dann jetzt vor kurzem, vor 2 Monaten, glaube ich, mit Patreon angefangen und seid, glaube ich, im Spielebereich der erfolgreichste, wenn man jetzt rein mal das Monetäre sieht, Podcast, der das versucht. Ist das richtig zusammengefasst?
Ja, also die Geschichte geht so, wir haben das angefangen im April 2015, wir sind dann im Januar 2016 auf Patreon gestartet, aber das halt wirklich noch so, da haben wir das ja neben der Arbeit gemacht und haben halt gesagt so, hey, bisschen Kohle für Serverkosten wäre ganz nett, und haben dann halt irgendwie, glaube ich, so, keine Ahnung, $200 oder so im ersten Monat eingenommen. Und wir haben dann, als ich bei der GameStar aufgehört habe, im Juni haben wir dann drüber gesprochen, ob wir das nicht quasi mal versuchen wollen, das zu unserem Beruf zu machen mit dem Podcast, den als Keimzelle zu benutzen, um darauf was Eigenes aufzubauen. Also Jochen und ich haben die ganzen Jahre vorher schon immer mal so ein bisschen darüber gesprochen, dann aber eher in so klassischen Bahnen gedacht. Also ich weiß noch, wir waren mal irgendwann auf der E3 zusammen und so, und dann Jochen meinte so, hey, man könnte ja vielleicht sogar mal eine eigene Webseite machen, wo ich noch gesagt habe, um Himmels willen, eine eigene Webseite, bist du wahnsinnig, eine Spiele-Webseite bekannt zu machen im Internet, wir haben kein Geld für Marketing oder sowas, keine Chance. Und mit dem Podcast hatten wir dann schon so eine gewisse Grundreichweite, auf der man aufbauen konnte. Und es erschien uns halt sehr geschickt, weil man für sowas sich ja dann eine Nische suchen muss, wenn man als kleines Zwei-Mann-Team irgendwas auf die Beine stellen will. Und dieser Podcast-Bereich ist halt eine noch relativ unbeackerte Nische. Und da haben wir gesagt so, Mensch, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich war bei der GameStar gerade raus. Jochen war zwar noch als Freiberufler relativ stark eingebunden, es war aber absehbar, dass er dort zumindest schon mal mit einem halben Bein raustreten konnte, um mit mir diesen Podcast aufzubauen. Und sobald das dann halt eine gewisse Schwelle überschritten hätte, konnte er dann auch sagen, okay, dann gebe ich das Ganze auf und widme mich ganz dem Podcast. Und glücklicherweise ist es so gelaufen.
Die Schwelle ist doch jetzt überschritten. Also ich gucke gerade quasi auf die Patreon-Webseite von Auf ein Bier, und ihr habt 2064 Patrons, die euch $9,096 im Monat zahlen. Da geht dann aber noch 5% von Patreon-Gebühr ab, oder?
Nein, das sind die Nettozahlen. Also das ist tatsächlich das, was wir bekommen.
Ah, okay.
Genau. Es gibt noch eine andere Zahl, die sieht man aber, glaube ich, dann nur, wenn man Creator bei Patreon ist, im Backend dann von denen. Da sieht man dann die genaue Bruttozahl, also wo tatsächlich noch die quasi ohne die abgezogenen Patreon-Gebühren. Aber das, was man auf den Startseiten der jeweiligen Creator bei Patreon sieht, ist tatsächlich das, was die am Ende des Monats auch bekommen auf ihr Konto.
Okay, das war mir tatsächlich nicht bekannt, aber das finde ich fair gelöst oder einfach transparent gelöst. Ja.
Genau.
Gut, und was die Leute dann nicht wissen, wenn sie es anschauen, ist, die $9,000 könnt ihr nicht sofort ausgeben, sondern ihr müsst die dann natürlich versteuern als Einkünfte, als Umsatz erstmal, danach als Einkünfte. Aber trotzdem darf ich sagen, ist das schon ein sehr schöner Wert, den ihr da in sehr kurzer Zeit erreicht habt.
Weil auch da muss man ganz kurz sagen, die Umsatzsteuer, die ist von Patreon schon abgeführt.
Die ist also abgeführt?
Die führt Patreon ab. Da sind wir übrigens auch gerade mit unseren Steuerrechtlern so ein bisschen am Reden, wie wir das irgendwann dem Finanzamt nachweisen. Ja, anscheinend gibt es eine so europaweite Regelung, dass bei Mini-Transaktionen im Internet eine EU-Richtlinie oder ein EU-Gesetz greift. Das heißt, wenn du bei Patreon irgendjemanden backen möchtest, dann schlägt dir Patreon, wenn du aus Deutschland kommst, weil die Umsatzsteuer wird in dem Land abgeführt, aus dem, so sagt diese EU-Richtlinie, in dem der Kunde sitzt und nicht, wo das Unternehmen sitzt. Das heißt, wenn du jetzt als Deutschland jemanden backst bei Patreon und sagst, du machst jetzt $5, dann schlägt Patreon auf deine $5 nochmal automatisch die 19% Umsatzsteuer drauf. Das heißt, die hast du dann abgeführt weil das die EU-Richtlinie ist. Du musst die bezahlen bei den bei diesen Kleinstwerten.
Okay. Ja, genau. Siehst du, da ist mir vieles gar nicht bekannt. Und genau, und ihr habt jetzt ja von dem anfänglichen Auf ein Bier, habt ihr ja aufgesattelt und ihr habt ja auch, wie das bei jedem Patreon-Projekt so ist, ihr habt ja verschiedene Levels von Supportern und macht ja auch mehr Formate als anfänglich. Vielleicht könnt ihr mal kurz zusammenfassen, was ihr denn aktuell so regelmäßig bringt. Also den normalen Podcast, klar.
André, willst du?
Wer möchte?
Ach so, soll ich? Ich kann gerne. Ja, genau. Also es gibt jeden Sonntag gibt's den normalen Podcast, der ist frei verfügbar, den kann sich jeder anhören. Und wir haben inzwischen eine ganze Reihe an fortlaufenden Formaten. Also wir haben einmal Besserwisser, da erklären wir millionenschweren Unternehmen, wie sie ihre Hausaufgaben zu machen haben oder wie es besser ginge, was sie da so tun. Also wir haben zum Beispiel jetzt Microsoft erklärt, wie man das mit der Xbox One hätte richtig machen sollen und so weiter und so fort. Vielleicht ist ja auch der Jörg da in Zukunft mal zu Gast.
Vielleicht.
Und vielleicht, wer weiß, ja. Teaser. Und dann, das erscheint jetzt aktuell, ich glaube, an jedem dritten Dienstag im Monat. Ich mache mit dem Christian Schmidt von Stay Forever zusammen eine Reihe, die heißt 10 Jahre klüger. Da schauen wir auf die Meldungen des Monats von vor 10 Jahren und betrachten das aber so aus der Perspektive von heute, gucken, wo man da Parallelen schlagen kann. Also welche Entwicklungen, die heute aktuell sind, haben damals vielleicht schon ihren Anfang genommen oder wie hat man damals darüber gedacht und wie würde man das heute sehen, nachdem man jetzt quasi den historischen Verlauf nachvollzogen hat. Mhm. Die erscheint an jedem zweiten Dienstag im Monat. Wir haben auch ein Altbier am ersten Dienstag im Monat. Das ist so unser Retro-Format. Da sprechen wir halt über alte Spiele, häufig auch über, sag ich mal, alte, wichtige Publisher oder Unternehmen, wo wir dann halt Gäste haben. Also wir hatten den Holger Flöttmann, der Ascaron gegründet hat und haben halt mit ihm so über den ganzen Verlauf seines Unternehmens gesprochen, dass das genommen hat. Das sind so die regelmäßigen Sachen. Wir haben noch den Walkthrough, der ist neu. Das macht Jochen mit dem Wolfgang Walk zusammen. Die diskutieren so, sag ich mal, Spieleentwicklungsthemen im Detail. Also so, Jochen hat mir damals gesagt, das ist so ein bisschen wie, wenn wir ein Automagazin machen würden, dann ist es das Ding, wo die Motorhaube aufgeht. Das ist das Ding, das läuft auch regelmäßig. Wir haben einen, im Moment noch einigermaßen unregelmäßig eingetaktetes Format von englischen Interviews, wo man einfach Interviews führt mit interessanten Leuten, aber auf Englisch. Und wir haben außerdem noch unser Review-Format, das heißt Wertschätzung, weil wir anstatt das Ganze jetzt immer in so eine, in so eine Standardwertung zu kleiden, vergeben wir am Schluss eine Einschätzung, wie viel Geld wir dafür ausgeben würden. Ich glaube, das war es. Ach ja, genau. Jetzt seit kurzem haben wir ein Format, das heißt einfach Anekdoten. Da erzählen Menschen aus der Branche coole, coole, fluffige, kleine Anekdoten. Da ist die erste Folge jüngst erschienen. Das kommt jetzt wöchentlich, wahrscheinlich immer donnerstags. Und es kommt ja noch mal ein Format, wo ich mit Menschen aus der Wissenschaft rede, wo ich also mit Menschen, mit Forschern spreche, deren Forschung in irgendeiner Form einen Spielebezug hat. Das ist auch schon geplant.
Und das war die, das ist hoffentlich jetzt kein Spoiler, das war jetzt die Psychologin, mit der du, glaube ich, sogar heute im Vorfeld geredet hattest.
Das ist Teil des Ganzen, genau. Ja, das ist Teil des Ganzen. Ich habe da schon jetzt, glaube ich, 1-2 Folgen vorproduziert. Und das heute, was ich heute gemacht habe, ist auch so ein kleines Experiment im Rahmen dieser Reihe. Ich meine, das kann ich ja ruhig mal spoilern, warum eigentlich nicht? Also was ich da gemacht habe, ist halt einfach, ich habe mich sozusagen so ein bisschen auf die Couch gelegt, ja, und habe mit einer Psychologin über bestimmte Aspekte meines Spielerlebens gesprochen und habe mal die gebeten, ob sie das mal so ein bisschen so, also sie hat sehr viel Wert drauf gelegt, dass das keine tatsächliche psychotherapeutische oder irgendeine Form diagnostische Sitzung ist. Ja. Also sie hat gesagt, das müssen wir bitte klarstellen.
Weil wenn du dich danach jetzt erschießt, möchtest du nicht schuld sein, richtig?
Ja, vor allem, also erstens hat sie gesagt, es ist berufsethische Bedenken, das dann so zu klassifizieren und das dann im öffentlichen Raum zu machen. Deswegen ist ihr das sehr wichtig, dass das deutlich herausgehoben wird. Und zum Zweiten auch, um halt jetzt zu vermeiden, dass die Leute den Eindruck bekommen, so würde eine tatsächliche Therapiesitzung ablaufen. Deswegen sage ich das hier auch nochmal sehr eindeutig. Aber wir haben halt mal so, sie hat das Ganze haben wir halt hinterfragt aus der Perspektive eines in der psychologischen Therapie arbeitenden Menschen. Ja, und das war, das ist so ein bisschen Seelenstriptease, aber glaube ich sehr interessant. Also zu hinterfragen, welche psychologischen Mechanismen sorgen dafür, dass bestimmte Facetten des Spielerlebens mir besondere Freude bereiten. Ich glaube, das wird sehr interessant.
Ja, nö, also das klingt wirklich lustig, zumal man ja vielleicht noch was über sich selbst erfährt, wenn man sowas macht. Das ist ja das Spannende daran.
Genau.
Ja. Und du hast ja schon gesagt, das sind diverse Formate. Ich glaube, frei ist auf ein Altbier und alles andere musst du $5 oder mehr plätschen.
Richtig? Auch nicht ganz.
Nee?
Nee, wir haben tatsächlich 2 Bäckerstufen und wir haben mittelfristig auch nicht vor, da irgendwie noch 10 oder so oder 5 oder wie auch immer zu erweitern. Mhm. Dazu werden wir in Kürze ein bisschen mehr sagen, was die nächsten Pläne angeht, aber so viel schon mal dazu. Also das auf ein Altbier ist auf der 1-Dollar-Stufe, also für jeden, der uns 1 Dollar
im Monat verstehe, gibt, ja. Nee, ich hab gerade schlichtweg die Leute, die nichts zahlen, vergessen. Also die kriegen den normalen Podcast, dann gibt's den einen Altbier für 1 Dollar und dann gibt's für $5 alles andere quasi.
Genau.
Was ja ein relativ zurückgenommenes System ist, wenn ich es mal mit anderen vergleiche, die 5 oder 10 Bäckerstufen haben. Und das wollt ihr ganz bewusst nicht machen aus egalitären Gesichtspunkten oder ist da geheime Verkaufsstrategie dahinter oder wollt ihr es einfach nicht so kompliziert machen?
Also da spielen ein paar Faktoren eine Rolle. Ich glaube, also um jetzt erstmal nur für mich zu sprechen, meine Überlegung bei sowas ist jetzt vielleicht weniger so eine egalitäre Geschichte, aber ich mag halt diese Klassenmodelle persönlich nicht so ganz. So auf der ersten Stufe kriegst du ein bisschen was, auf der zweiten kriegst du ein bisschen mehr, auf der dritten kriegst du noch ein bisschen mehr, auf der vierten noch ein bisschen mehr und so sind wir dann irgendwann an dem Punkt, wenn man alles haben möchte und ich bin selber so ein Typ, ich mag bei sowas immer gerne alles haben, wenn mir irgendwas gefällt, dann soll ich irgendwie 20 ausgeben oder 25 oder 30 oder wie viel Dollar auch immer im Monat und da bin ich persönlich kein Fan von. Ich finde einfach fair, so ein Flatrate-Modell zu machen, wo man halt einfach sagt, so wie das bei Netflix zum Beispiel, ich zahle 7,99 € oder 9,99 € jeden Monat, dafür kriege ich alles. Und das finde ich A, ein faires Modell und das, weil ich es auch gerne benutzen wollen würde. Und das ist auch, glaube ich, B, ein Modell, was sich auf Dauer tatsächlich, was Internet-Content und was Bezahl-Content angeht, durchsetzen wird. Dieses eben, du zahlst einmal deinen Flatrate-Betrag und dafür bekommst du alles, was dieses Angebot zu bieten hat. Das finde ich persönlich einfach ein gutes und anständiges Modell. Und dann, da sind wir jetzt gerade auf der 5-Dollar-Stufe. Das heißt, alle weiteren Inhalte, die wir produzieren, werden jetzt erstmal weiterhin auf dieser 5-Dollar-Stufe eingetaktet. Wir haben auch tatsächlich schon drüber geredet, was wir jetzt mit dieser 1-Dollar-Stufe machen, aber wir finden sie als Einstieg in unser Angebot, würden wir das gerne beibehalten. Mhm. Dass man nicht gleich diese 5-Dollar-Hürde hat, sondern dass man eben auch mal in ein Format reinhören kann und auch nur 1 Dollar. Oder vielleicht, wir haben ja auch durchaus Hörer, die vielleicht sich jetzt keine 5 Dollar im Monat leisten können. Mhm. Das gibt es ja auch. Und wenn wir uns aber trotzdem ein bisschen unterstützen wollen, vielleicht nur mit dem einen oder mit den 2, die sie im Monat ausgeben können, dann finde ich es fair, denen auch was zu geben. Mhm. Und nicht nur diese Eingangsstufe zu haben, wo du sagst, hey, unsere ewige Dankbarkeit ist dir gewiss, weil für Dankbarkeit kann sich ja keiner was kaufen.
Mhm. Ja, und es ist ja eher auch so fast wie eine Demo oder Preview so ein bisschen. Und wenn man sich anguckt, 150 circa nutzen dieses 1-Dollar-Angebot und 1600 das Hauptangebot, dann ist das ja fast schon wie so eine Einstiegs-Droge, sage ich jetzt mal. Und wenn dir das gefällt, wirst du wahrscheinlich sogar dann upgraden, weil der Unterschied ist ja dann nicht mehr riesengroß. Also so ist meine freie Assoziation, wenn ich mir das gerade so angucke. Nee, aber das finde ich spontan, finde ich das eigentlich ein sehr schönes Prinzip. Ich muss zu meinem Schrecken gestehen, ich kann euch jetzt nicht auswendig sagen, wie wir das bei den Spieleveteranen handhaben. Wir haben ja schon da auch lange Patreon, aber wir sitzen da irgendwie seit Jahr und Tag bei, ich glaube, 250 oder 300 Unterstützern und $1,000 oder so. Und muss sagen, wir machen da auch nicht so wahnsinnig viel, aber da ist mir einiges gar nicht gerade bewusst, müsste ich spicken. Dann habe ich noch eine Frage, wenn ich mir die Seite anschaue. Ihr seid jetzt knapp vor einem 10.000-Dollar-Ziel. André macht wieder Unboxing-Videos. Es ist wichtig für den Podcast. Es ist super, es wird euch gefallen. Ihr werdet es verstehen, warum es so mysteriös sein musste. Da wirst du natürlich jetzt auch nichts hier spoilern wollen. Aber was meine Frage, oder doch?
Noch nicht. Aber bald.
Ja, ihr seid auf einem guten Weg dorthin. Aber was mich dann interessieren würde, gibt's dann weitere Ziele? Also wann kommt dann das 15.000-Dollar-Ziel oder wie habt ihr da euch schon mal Gedanken gemacht?
Ganz kurz noch zu dem, was du gerade vorgelesen hast. Also da bei dem aktuellen Stretch Goal dieses, es wird euch gefallen, es ist wichtig für den Podcast, das bezieht sich auf das Mystery Stretch Goal.
Also Teil
dieses 10.000 Dollar Stretch Goals ist einmal, Jochen schreibt Kolumnen, André macht Unboxings und wir haben die große Katze im Sack, wie wir sie nennen, die wir hoffentlich in den nächsten Tagen aus dem Sack lassen können.
Okay.
Toi, toi, toi. Und darauf bezieht sich das Ganze.
Okay.
Genau. Und jetzt kann André vielleicht was sagen, was zum Thema, was wir in Zukunft Stretch Goal-mäßig vorhaben.
Das wissen wir ja selber noch nicht. Wir werden ja dann immer, ja, nachdem man Monate auf ein Stretch Goal hingearbeitet hat, wird man dann vom Erreichen des Stretch Goals überrascht, so wie Weihnachten auch immer ganz überraschend jedes Jahr auftaucht. Und dann sitzen wir da und sagen, wir brauchen vielleicht ein neues Stretch Goal. Also das bisschen Patreon-Taktik und Strategie, das wir uns tatsächlich mal immer wieder herausnehmen, ist, dass wir sagen, diese Stretch Goals sind etwas, was gut ist, weil man dann so sagt, so, ja, da haben wir was, wo wir dann gemeinsam drauf hinarbeiten können. Mhm. Und es ist halt immer schön, wenn man so etwas dann in Aussicht stellen kann. Und dann sitzen wir halt da und sagen, ja, weil wir wollen jetzt ja einfach nicht irgendwie nur ein Stretch Goal um des Stretch Goals willen. Mhm. Was können wir denn da sinnvollerweise sagen, was wir sowieso vorhaben und was auch Sinn ergibt, dass man das da hinpackt und dann gehen die Diskussionen los. Ja, und die sind jetzt noch nicht, wir haben tausend Ideen, was wir noch gerne machen wollen. Und ein Teil davon ist natürlich auch davon abhängig, wie hoch sozusagen dieser Bäcker-Level auf Patreon ist. Also jetzt die Katze im Sack alleine zum Beispiel. Wir haben die zwar bei diesem 10.000er-Goal reingeschrieben. Ich sag mal, da wären aber auch 12 cool. aber das ist halt so das Ding, das machen wir wirklich so immer von Fall zu Fall und sagen, okay, am jetzigen Punkt, was ist denn der sinnvolle nächste Schritt und zu welchem Fernziel nähern wir uns denn dadurch an? Was ist denn jetzt das, was uns da am attraktivsten erscheint? Wir haben sehr viel, wir haben ja da wirklich ein fahrendes Auto zusammengebaut mit dem Ding. Also das sieht man an allen Ecken und Enden. Unsere Patreon-Kampagne verstößt wahrscheinlich gegen alles, was Best Practice ist da. Ja, wir haben da immer eigentlich eher uns hingesetzt und überlegt, was finden wir fair, was fänden wir als Kunde denn cool? Wie würden wir das denn, was würden wir selber unterstützen, was würden wir selber gerne hören und haben bislang damit relativ viel Erfolg gehabt, also zumindest erheblich mehr Erfolg, als wir das uns am Anfang für diese kurze Zeitspanne haben vorstellen können. Mhm. Und ja, also ne, und wie es halt so ist, ne, wenn es läuft, dann macht man die alten Fehler auch weiter.
Und ihr habt natürlich auch irgendwann mal, weil ihr macht das ja jetzt hauptberuflich und ich meine, der Ausstoß ist ja recht hoch bereits. Ihr seid ja auch irgendwann mal begrenzt dadurch, was ihr eigentlich pro Woche einfach liefern könnt.
Mhm. Genau. Ja. Also irgendwann ist natürlich Schicht im Schacht, aber wir haben von Anfang an gesagt, bei all diesen Formaten, wir wollen darüber nachdenken wie über TV-Serien. Ja? Mhm. Also eine Staffel und dann kann das auch einfach mal zu Ende sein oder zumindest eine Pause machen und wird ersetzt durch irgendwas anderes. Also nur weil wir jetzt Besserwisser machen, machen wir das jetzt nicht bis in alle Ewigkeiten weiter, sondern wir machen dann halt erstmal durchaus eine bestimmte Anzahl von Folgen, um zu schauen, funktioniert das überhaupt? Man kann ja auch zum Beispiel, wenn die erste Folge noch nicht ganz gelungen ist oder vielleicht noch nicht ganz die Resonanz bekommt, die man sich vorgestellt hat, dann kann man sich ja trotzdem zurückziehen und sagen, okay, dieses oder jenes Feedback, das hat mich überzeugt, das finde ich sinnvoll, da sollten wir nochmal an den Stellschrauben drehen. Oder halt umgekehrt sagen, nö, das sehe ich nicht so, wir machen das weiter wie bisher und dann setzt man das fort und verbessert das so über die Zeit und dann kommt es in seinen Groove. Wir haben eine Reihe tatsächlich schon nach zwei Folgen eingestellt, nämlich das Teufelsadvokat, das von der Prämisse her super war. Also es ging darum, dass Jochen damals mit dem Michael Schulze von Glasser jeweils eine kontroverse These in den Mittelpunkt stellt und Jochen muss die Gegenseite, die häufig moralisch fragwürdig war, verargumentieren, um einfach mal zu schauen, kann man das denn nicht vielleicht tatsächlich schlüssig begründen oder kann denn die vermeintlich gute, moralisch überlegene Seite ihre Position denn in einer vernünftigen Diskussion überhaupt auch logisch zwingend verargumentieren. Das fanden wir total super. Das war in der Praxis dann ein bisschen künstlich, ein bisschen gestelzt, auch ein bisschen redundant. Und da haben wir jetzt nach zwei Folgen schon gesagt, dass wir finden die Idee nach wie vor geil, aber wir sind auch der Meinung, also auch zusammen mit einem durchaus erheblichen Teil der Resonanz aus der Hörerschaft, dass wir gesagt haben, da gehen wir vielleicht nochmal zurück ans Reißbrett und probieren das hinter den Kulissen nochmal auf die eine oder andere Art neu. ob wir die nochmal entweder neu aufs Gleis setzen oder ob wir vielleicht dann auch irgendwann zumindest temporär die Waffen strecken und sagen, wir haben es echt nochmal probiert, aber wir finden noch keinen Weg. Manchmal hat man auch eine gute Prämisse, aber man kann daraus keinen guten Film strecken. Mhm.
Jochen, wie sehen eure Zuhörer aus und wie siehst du so insgesamt auch die Situation für die Podcasts? Es gibt jetzt einige große, die teilen sich aber vielleicht so doch eine ähnliche Zielgruppe und die mag irgendwann auch nicht mehr weiteres Material für Jogging oder U-Bahnfahrt oder Arbeitsweg im Auto brauchen. Wie siehst du in diesem Themenkomplex?
Also zuerst mal vorneweg geschickt, unsere Hörer sehen selbstverständlich fantastisch aus. Alle miteinander.
Sexy.
Ja, sexy. Das ist schon ein interessanter Punkt, den du ansprichst, Jörg, weil wir uns da auch intern teilweise drüber unterhalten und auch immer wieder sagen, wir wissen nicht, wann das Ende der Fahnenstange erreicht ist, weil wir uns jetzt ja in einem Bereich bewegen, den vorher zumindest in Deutschland einfach noch oder dieses Feld hat noch nie jemand beackert. Niemand hat in irgendeiner Form eine Ahnung, wie groß der Teil der Menschen dort draußen ist, die so ein Podcast-Angebot gerne hören würden und vielleicht sogar bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Da kann man nur mutmaßen, weil es gibt keine empirischen Daten darüber, es hat einfach noch niemand gemacht. Das heißt, André und ich sind uns sehr wohl bewusst, dass wir wahrscheinlich an irgendeinem Punkt da sitzen werden und feststellen werden, hier ist Ende der Fahnenstange. Weil irgendwo wird ein Ende der Fahnenstange sein. Die Frage ist nur, kommt das nächsten Monat, kommt das nächstes Jahr, kommt das in 5 Jahren, kommt das in 6 Monaten? Keiner weiß es. Deswegen würde ich sagen, dass alles, was man dazu jetzt im ersten Schritt sagt, ist notwendigerweise eine Spekulation. Ich kann nicht einschätzen und ich glaube, niemand kann seriös einschätzen, wie hoch der Anteil dieser Menschen ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass sich immer mehr Menschen für Spiele interessieren werden, einfach weil junge Menschen damit mittlerweile sozialisiert wurden, so wie wir früher sozialisiert wurden, aber wir waren ja eher die Nerds. Heute ist das vollkommen normal, in der ganzen Jugendkultur und schon längst verankert. Und deswegen ist die spannende Frage halt weniger ein, wie viel ist die theoretische Zielgruppe? Die wird immer größer. Die Frage ist natürlich, wie hoch ist die praktische Zielgruppe, die dann das Format Podcasts auch noch tatsächlich hören will? Und da wäre meine Vermutung, und ich glaube, da bin ich mit André ziemlich d'accord, dass das auch eher ein Markt ist, deswegen haben wir ihn uns ja auch ausgesucht, der eher weiter wachsen wird. Also das indiziert sowohl die Situation in den USA, wo Podcasts immer weiter durch die Decke gehen, und das indiziert halt auch, finde ich, der Umstand, dass man dieses Medium, dass man den Podcast halt wirklich an sämtlichen oder nahezu sämtlichen Stellen konsumieren kann, wo einem sonstige Medien verschlossen bleiben. Mhm. Ich kann beim Gassi gehen mit dem Hund, kann ich halt schlecht ein Printmagazin lesen oder ich kann schlecht eine Internetseite, einen Artikel auf einer Internetseite. Klar, es geht theoretisch, für Spaß machen tut es eher weniger. Mhm. Ich kann morgens beim Autofahren schlecht ein Video gucken. Mag sein, dass das anders wird, wenn wir mal selbstfahrende Autos haben, dann müsste man das vielleicht wieder überdenken. Aber das sind halt Medienformen, die ich nicht an den Stellen konsumieren kann, wo ich vielleicht einen Podcast konsumieren kann. Und dazu kommt noch, dass halt immer weniger Leute, das muss man einfach nüchtern konstatieren, lesen. Wenn ich morgen in eine U-Bahn oder in eine Straßenbahn einsteige, dann, wo ich vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren noch einen Haufen Menschen mit Büchern oder mit Zeitschriften gesehen habe, sehe ich heute einen Haufen Leute mit Kopfhörern auf. Die hören Musik, die hören Podcasts, das ist also schon längst in einer Gesellschaft verankert, dieses Hören. Deswegen gehen ja auch so Dienste wie Audible und überhaupt Hörbücher im Allgemeinen gerade durch die Decke. Und deswegen glaube ich, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, dass es schon sehr spannend ist, wann das Ende dieser Fahnenstange erreicht ist. Ich glaube aber auch, dass die Nische groß genug ist, um mehr als zum Beispiel jetzt nur unseren Podcast darin zu tragen. Wir waren in der Hinsicht bestimmt so, Gunnar Lott hat neulich mal gesagt, ihr wart ja das Double Fine Adventure der Podcasts. Mhm. Und ich habe dann so, oh nein, ich will nicht Double Fine sein. Wir wissen ja ein bisschen, wie das ausgegangen ist bei dem Double Fine
Adventure. Ja, das mag auch die Intention der Aussage gewesen sein.
ich will ja jetzt Gunnar gar nichts Schlimmes unterstellen.
Naja, Gunnar ist ein schlauer Mensch.
Aber ich glaube, das funktioniert auch insofern so ein bisschen tatsächlich deshalb, weil wir, wenn man diese Analogie jetzt machen will, weil wir vielleicht auch dem einen oder anderen so ein bisschen die Tür geöffnet haben, oder zumindest gezeigt haben, hey, in dem Bereich oder generell mit journalistischen oder spielejournalistischen Inhalten, die direkt an den Leser verkauft werden, ohne jetzt Umweg über irgendwelche Verlage und so weiter, das ist durchaus ein Modell, das eine Zukunft haben kann.
Das ist ja auch ein zweiter Aspekt an der ganzen Geschichte. Wir bedienen ja sozusagen zwei Marktlücken, wenn man das so nennen will, nämlich einmal das mit den Podcasts, was Jochen schon skizziert hat. Ja, also das heißt, wir konkurrieren nicht unbedingt um das gleiche Freizeitkontingent, das Videos oder Webseiten in Anspruch nehmen. Das ist schon mal gut, weil wir dann den ganzen großen, starken Wettbewerbern so ein bisschen aus dem Weg gehen. Und das andere ist natürlich, dass wir ja betont unabhängig sind. Das ist ja so ein bisschen wie bei euch auch, ne? Bei Gamers Global, wobei ihr ja zumindest Werbung schaltet. Und wir haben ja gesagt, wir lehnen das ab. Also wir kaufen unsere Testmuster selber. Wir schalten keine Werbung von Spieleherstellern, haben wir von Anfang an gesagt, kategorisch ausgeschlossen. Mhm. Und dieses Bedürfnis nach einem unabhängigen Journalismus, der für den Leser auch zumindest einigermaßen nachweisbar unabhängig ist, der gibt es schon eine ganze Weile. Auch das ist sicherlich jetzt eine Gruppe, die viel, viel kleiner ist, die sich sowas jetzt wünscht, als die Gesamtmenge an Leuten, die überhaupt Informationen über Computerspiele wollen. Aber da, auch da habe ich das Gefühl, bedienen wir ein Bedürfnis, das da draußen existiert. Und wir haben halt den Vorteil, dass wir so eine kleine Winz-Organisation sind, dass wir halt auch nicht einen Erfolg in den Maßstäben brauchen, die große Organisationen notwendig haben, damit sie weiter existieren können, ne? Also wir zwei können mit dem Zustand jetzt schon einfach durchaus weiter operieren. Das ist okay. Und selbst wenn wir in Zukunft noch ein bisschen größer werden oder sowas, dann braucht es jetzt auch nicht trotzdem 100.000 im Monat. Ne? Und das ist halt natürlich auch ein starker Vorteil. Wir können auch in einer Nische überleben und die muss gar nicht riesengroß sein. Also wäre schon gut, wenn es jetzt nicht 2, sondern 5.000 Leute gibt da draußen, die das interessiert. Aber wie viele andere Sachen können mit 5.000 Kunden überleben?
Wo ich dir jetzt nicht zustimmen kann, ist, dass euch der Verzicht auf Werbung unabhängiger macht. Das mag vielleicht so sein in der Wirkung, aber letzten Endes musst du oder müsst ihr ja im Prinzip euren User nach dem Willen einen Podcast machen und habt da eine Abhängigkeit, wo jetzt eine Webseite nicht nach dem Willen der Hersteller es machen muss, um Anzeigen zu bekommen. Also das kann man so oder so sehen, wenn du nachvollziehen kannst, was ich meine.
Das kann man, um mich da kurz einzumischen, das kann man so sehen. Ich würde es jetzt vielleicht nicht so extrem sehen, wie du es skizziert hast, aber es ist für mich immer noch ein erheblicher Unterschied, wer im Mittelpunkt meiner Arbeit steht. Und ich will jetzt gar nicht, bei Gamers Global ist es bestimmt noch ein bisschen anders, weil ihr auch eine kleinere Organisation seid als jetzt vielleicht die Riesenportale. Aber es ist schon, finde ich, ein Unterschied, ob bei uns das Interesse unserer Hörer im Zentrum steht, weil wenn wir das nicht bedienen, dann haben wir kein Geld. Oder ob im Unterschied dazu, wie man jetzt vielleicht einem großen online-journalistischen Portal sagen kann, das Interesse der Werbekunden. Weil wenn sie die nicht bedienen, haben die kein Geld. Die bezahlen nämlich dort die Rechnung. Also bei einem großen Online-Angebot zahlen ja nicht mehr die User die Rechnung der Redakteure, sondern die Werbekunden. Das ist schon ein Unterschied, wer im Mittelpunkt der journalistischen Arbeit steht. Weil wer bezahlt, bestimmt.
Und du musst überlegen, diese Reichweitenabhängigkeit ist natürlich dadurch auch aufgehoben. Also sowas wie eine SEO-Optimierung, die wir auch auf der inhaltlichen Ebene immer stärker sehen, bei den Webseiten, die eben auf große Reichweiten angewiesen sind. Sowas ist zum Beispiel bei uns einfach nicht notwendig. Also wenn du große Webseiten, egal welcher Couleur, ist nicht auf den Spielerbereich jetzt irgendwie beschränkt oder so, wenn du dir das anschaust, dann wirst du halt feststellen, dass dann auf einmal sachfremde Themen dort auftauchen. Zur Olympiade ist auf einmal ein Olympiathema auf einer Seite, die mit Sport nichts am Hut hat. Zur Trump-Wahl ist auf einmal Trump auf Webseiten zu finden, die mit Politik nichts am Hut haben, weil das halt gerade ein riesen Suchmaschinenthema ist, weil das bei Google trendet und diese Webseiten dann versuchen, diese Themen irgendwie aufzugreifen, wenn möglich mit irgendeinem Bezugspunkt, so dünn der auch sein mag. Und das ist halt einfach natürlich ein Auswuchs dessen, dass wenn du werbefinanziert bist, dann bist du umgekehrt auch reichweitenfinanziert und dann musst du solche Sachen auch wahrnehmen, also je nachdem, wie bequem du gerade im Sattel sitzt. Aber wenn es zum Beispiel gerade knapp ist, dann umso mehr ist der Druck da, solche Sachen aufzugreifen und auf diese Züge aufzuspringen. Und dem bist du natürlich dann enthoben, wenn du Abogebühren von so einer Stammkundschaft einziehst und nur deren Ansprüchen erstmal genügen musst, dass die am Ende des Monats sagen, jawohl, das war jetzt diese $5 wert.
Ja, es ist mir schon alles klar, nur der Unterschied ist ja nicht jetzt das Medium Podcast gegen das Medium Webseite, weil da brauche ich ja nur Gamers Global zu nennen. wo garantiert nicht die Anzeigenkunden im Mittelpunkt stehen und was eine ganz ähnliche Finanzierung auch hat. Und ich glaube, es ist tatsächlich ja vielleicht eher in der Größe zu suchen, also dass sich die kleineren Angebote es eher leisten können, unabhängig zu sein als die großen. Da mag ich zustimmen können, ja.
Ja, es ist eine Frage der Finanzierung. Also wenn immer, und du machst es ja bei Gamers Global jetzt ähnlich, du hast ja auch deinen Abonnentenstamm zum Beispiel. Wenn du einen zumindest erheblichen Teil deines Geldes über deine Leser finanzierst, dann stehen deine Leser auch automatisch im Mittelpunkt. Wenn deine Leser zu deiner Finanzierung deines Angebotes so gut wie nichts mehr beitragen, außer ihrer Existenz auf deiner Webseite, damit du die entsprechende Reichweite hast und im Mittelpunkt deiner, und dein Geld allerdings durch Werbekunden reingeht, dann steht jemand anderes im Mittelpunkt deines Schaffens notwendigerweise. Ich glaube, darum geht es. Es geht weniger um Podcast versus Website versus Video. Es geht darum, wer am Ende des Monats die Rechnungen bezahlt.
Ja, dem stimme ich trotzdem nicht zu, also auch aus rein persönlicher Erfahrung, auch wenn die Logik dein Argument unterstützt. Jetzt möchte ich aber auf dem Punkt gar nicht zu lange bleiben, weil wir haben noch eine ganze Menge von User-Fragen an euch. Und die Anforderungen an den Momocard zu erfüllen, müsste ich jetzt auch mal kurz eine Vorschau auf die aktuelle Woche einfügen. Das mache ich jetzt einfach mal kurz. Ja. Was machen wir nächste bzw. diese Woche? Wenn Rüdiger Steidle pünktlich liefert, könnt ihr am Montag euch auf einen Test zu Shadow Tactics Blades of the Shogun freuen. Und zwar ist das ein Commandos-Klon, also dieses Echtzeit-Taktikspiel von Pyro und halt in das japanische Mittelalter, ich schätze mal die Sengoku-Ära, versetzt. Klingt zumindest auf dem Papier sehr spannend. Dann haben wir vor, nicht schon wieder das nächste Japano-Spiel zu spät zu testen, weil uns der Hersteller mal wieder zu spät das Testmuster geschickt hat oder erst noch schicken muss, von heute aus gesehen. Es geht um The Last Guardian. Hallo Sony, hallo. Wir hätten gerne pünktlich unsere Testmuster. Aber es gibt ja auch andere Wege. Und wenn wir es schaffen, das liegt jetzt sehr am Benjamin und ob er am Wochenende genügend Spielzeit da reinsteckt freiwillig und ob er dann auch fertig wird bis Montag, könnt ihr euch ab Montag auf den Test von The Last Guardian freuen. Dann machen wir dazu auch eine Wertungskonferenz und eine Stunde der Kritiker. Dann kommt so Dienstag oder Mittwoch Steep vom Christoph Wendt. Um es vorwegzunehmen, er ist nicht wahnsinnig begeistert. Und am Donnerstag vermutlich werde ich dann endlich Final Fantasy 15 testen. Ich habe es mittlerweile ja schon gespielt und werde es noch ein paar Stunden länger spielen. Und ich weiß nicht, ob ich durchkomme, aber durchaus möglich. Und wie gesagt, Donnerstag ist ein realistischer Testzeitpunktstermin. Ist ja dann nur über eine Woche nach Erscheinen des Spiels. Vielen Dank an Square Enix. Und dann gibt es noch von mir auch schon eine Weile in Arbeit, aber das sind halt komplexe Monster, wo eine Runde locker mal eine halbe Stunde dauert. Strategic Command World War II War in Europe. Ja, das will ich am Sonntag schaffen. Dann aber nicht zu vergessen, unsere Weihnachtsfeier am Freitag. Die Anmeldung ist vorüber. Das Essen ist bestellt, die Bänke werden hoffentlich auch noch geliefert und ich bin ja mal sehr gespannt, was das wird am Freitag. Erstaunlich aufwendig, so eine Geschichte zu machen, weil man braucht ja auch zum Beispiel ein Geschirr und alles haben wir alles gar nicht in den Mengen. Bierbänke müssen geliefert werden, Bier, das Zugehörige. Ach, das wird alles lustig, aber wir werden es hinkriegen. Und ich hoffe, das wird eine schöne Sache. Ich freue mich auf die etwa 30 User, die kommen. Ja, worauf ich mich auch freue oder worüber ich mich jetzt schon freue, ist natürlich unsere Weihnachtsaktion, die gerade läuft. Ich weiß es nicht, ob wir auf die vollen 12.000 Euro kommen werden. Da sind wir noch weit von entfernt. Wir haben auch noch ein paar Tage, aber es ist gut angelaufen. Und ich freue mich sehr, dass ihr bereit seid am Jahresende da nochmal für zu spenden. Und eine der Spendenpunkte, und damit komme ich jetzt auch wieder zurück zu unserem Auf ein Bier Gastpost-Podcast, eine der Stufen wird jetzt sein, ich glaube Stufe 9, dass wir ein Momoka im Monat regelmäßig durch einen längeren Podcast, idealerweise mit Gast oder gar Gästen, ersetzen, ebenso wie heute. Ja, habt ihr noch Munition im Revolver, Gas im Tank und Gucke im Mund? Weil es gab eine ganze Reihe von Fragen, die User von Gamers Global an euch stellen. Und ich würde auch sagen, es gibt auch ein paar an die Stammbesetzung des Momoka, dass wir die einfach schieben, dass es nicht gar zu viele werden. Also ich lese jetzt immer nur die Fragen vor, die sich an Jochen und André richten. Genau, dann geht's doch hier gleich mal los mit der Frage an auf ein Bier, also an euch beide, von ROT, eher im scherzhaften Bereich, glaube ich, angesiedelt. Wie sieht es mit alkoholfreien Getränken aus, die auch mal eine Bühne bekommen? Also er bietet alkoholfreies Bier als Alternative an, gibt aber zu bedenken, dass er nicht so viele Casts von euch bislang gehört hat. Also, trinkt ihr immer nur Bier? Darf es auch mal ein alkoholfreies sein? Oder wird da nicht etwa auch sehr häufig Kaffee getrunken?
Es wird auch häufiger Kaffee getrunken. Also wir schauen natürlich, dass wir thematisch passend tatsächlich irgendwo ein Bierchen trinken zu dem Podcast, also zu dem Sonntagspodcast ausschließlich. Aber manchmal, wenn wir dann halt sehr früh aufzeichnen oder sowas, dann sagen wir beide so, boah, das muss jetzt nicht sein, so früh hier da uns schon ein Bier reinzukippen und dann trinken wir auch mal einen Kaffee. Ich glaube, ich hatte schon mal sogar ein alkoholfreies Becks, Jochen, oder?
Pfui. Ja, da habe ich dich dafür, glaube ich, mindestens 5 Minuten am Stück gerügt. Dafür musst du immer noch ohne Essen ins Bett.
Das kann mich jetzt als überzeugten Radlertrinker eigentlich auch nicht schrecken. Dann fragt der Aladan, was haltet ihr momentan von der Berichterstattung über Spiele? Wie wichtig ist euch ein Gleichgewicht zwischen recherchierten Artikeln? Also so, ich schätze mal, er meint so Reportagen, so Geschichten und Previews, Reviews, News.
Herr Gebauer.
Ja, also grundsätzlich bin ich und sind wir, glaube ich, beide der Meinung, dass ein solches Gegengewicht existieren sollte und existieren muss und dass es das gerade in der Spieleberichterstattung teilweise nicht tut. Also solche Angebote wie jetzt zum Beispiel bei GameStar Plus mit reportagigen, magazinigen Artikeln hinter deren Paywall ist eher die Ausnahme als die Regel, insbesondere im deutschsprachigen Bereich. Mhm. Jetzt ist es bei uns tatsächlich so, dass wir da auch noch Luft nach oben haben und zum Beispiel im Dezember, das haben wir auch schon angekündigt, unsere erste Audioreportage veröffentlichen wollen, weil das noch so ein Fundament oder so ein Standbein ist, in dem wir im ersten Schritt, man muss natürlich auch immer bedenken, uns gibt es in der Form jetzt erst seit 4 Monaten, aber was wir jetzt im ersten Schritt noch nicht auf die Beine gestellt haben, was jetzt im nächsten Schritt kommt. Und der Grund, warum ich das sage, ist, weil wir uns selber sehr wohl bewusst sind und auch immer wieder denken und sagen, dass eben dieses Gegengewicht von vernünftig recherchierten Dingen im Vergleich jetzt vielleicht zu den News, die eher auf Klickzahlen aus sind und Tests und Previews zu riesengroßen AAA-Spielen, dass das ein bisschen zu kurz kommt in der allgemeinen Berichterstattung und dass wir da auch tatsächlich gerne ein Angebot in der Richtung aufbauen würden. Wir hatten jetzt auch schon tatsächlich ein paar Folgen, die ich so klassifizieren würde, zum Beispiel unsere Folge, die wir neulich mit dem Jan Theissen hatten zu den Entlassungen bei Daedalic und zu den Situationen von unabhängigen Entwicklungsstudios in Deutschland oder auch unsere Folge zum Thema, wie Wendy will Ubisoft übernehmen, wo wir uns mit Quellen bei Ubisoft unterhalten haben, wie die das wahrnehmen und wie die das empfinden und wie die Zukunft sehen. Das kann man sicherlich noch ausbauen und das werden wir jetzt zum Beispiel sicherlich noch ausbauen, genau weil eben in der Hinsicht, glaube ich, unserer Meinung nach zumindest auch noch ein Markt oder eine Nische existiert, die bislang noch nicht hinreichend bedient wird.
Okay. Dann, also ich mache ein bisschen so im, naja, nicht Schweinsgalopp, aber ich sag mal im Eselstrab, weil es doch eine ganze Reihe von Fragen sind. Dann fragt Jano Blue, haben die beiden, also ich spreche euch mal direkt an, habt ihr schon mal Kritik von ehemaligen Kollegen wegen dem Podcast bekommen, was so ein wenig mitschwingen lässt, dass ihr total viele Sachen ausplaudert in euren Podcasts oder böse seid zu alten Kollegen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Also wir haben, glaube ich, noch nicht direkt Kritik bekommen, wenn ich mich nicht. Also zu der Zeit, wir haben ja schon angefangen, zu einer Zeit, da habe ich zum Beispiel noch bei der GameStar gearbeitet. Mhm. Und wenn ich mich da mit den Leuten mal unterhalten habe, der Großteil fand das eigentlich ganz cool, was wir gemacht haben. Es gab schon durchaus so manchmal kritische Stimmen, die halt so ein bisschen gesagt haben, wir hauen da ein bisschen zu sehr auf die Kacke, sozusagen. Wir sind ja beide so ein bisschen stark verortet in diesem Bereich, dass wir halt sagen, wir kritisieren halt ja diese ganzen Geschichten, was ich vorhin auch schon aufgezählt habe, sehr gerne. Ne? Also wir sind keine Fans von übermäßiger Suchmaschinenoptimierungsorientierung, was die inhaltliche Auswahl angeht. Also wenn zum Beispiel auch eine große Meldung in viele kleine aufgebrochen wird.
Ja, das hasse ich auch. Geschichten, ja,
dann hast wenn man sich dann halt dieses Stückwerk dann...
Ja.
Genau.
Ja.
Und das sind halt Maßnahmen, die sind halt auch dieser ganzen Suchmaschinengeschichte geschuldet. Ne? Ja, also für denjenigen, für den das jetzt nicht gleich nachvollziehbar ist. Also wenn ich eine sehr große, reichweitenstarke Webseite bin und versuche, mehr Leute über Suchmaschinen zu bekommen, dann bedeutet das automatisch, dass dann hinterher, wenn mir das gelingt, ein großer Anteil von Leuten nicht mehr Stammleser sind, sondern die sehen irgendwo bei Google oder in der Google Newsbox, sehen die eine Meldung, klicken drauf, lesen die, aber dann gehen die auch wieder weg von meiner Webseite. Das heißt, ich bin dann umso mehr darauf angewiesen, dass die mehrfach quasi auf so eine Meldung klicken, und eine Möglichkeit, das zu erreichen, ist halt so eine große, starke Meldung in viele kleine Meldungen aufzubrechen, sodass dann halt diese Leute, die eigentlich nicht einfach per se regelmäßig meine Seite besuchen, öfter dorthin kommen. Und dadurch habe ich dann halt hinterher unterm Strich so die Hoffnung, eine größere Reichweite.
Ja. Gut, aber die Frage ging ja jetzt drum, kriegt ihr da Kritik, wenn ihr sowas ansprecht? Und
genau, also, ja. Und ich glaube, natürlich werden viele Leute da sitzen dann auch und sich manchmal denken so, boah, ey, muss das
Nestbeschmutzer.
Ja, und auch, du hast das doch früher selber gemacht. Ne? Also ich habe zu meiner Zeit bei der GameStar, habe ich auch Headlines geschrieben, wo heutzutage jeder sagen würde so, ja, aber das war doch auch Clickbait. Ne? Also würde behaupten, nicht in der Form, was ich immer so gesagt habe, was ich total strikt abgelehnt habe, immer ist eine Headline zu machen, die etwas verspricht, was diese Meldung nicht einhalten kann. Aber ich habe auch da gesessen und habe gesagt so, das funktioniert nicht, das ist nicht zugriffig genug, kann ich die Headline vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen stärker machen, um da so rumzuprobieren. Ist auch ein bisschen verführerisch, wenn man dann vor diesen ganzen Online-Echtzeit-Tools sitzt, ne, und man sieht so, oh, die Klickrate ist nicht gut, ich probiere nochmal ein anderes Bild, ich probiere nochmal eine andere Headline und so. Also würde nie behaupten, ich hätte das nicht auch gemacht, würde aber umgekehrt halt auch sagen, manchmal habe ich es dann halt auch falsch gemacht. Aber ich kann mir schon vorstellen, aber das wurde noch nicht geäußert, aber ich kann mir vorstellen, dass manche Leute das dann scheinheilig finden zum Beispiel. Ja.
Okay. Dann fragt Prinzi, können Jochen und Jörg über Praktikantenbezahlung sprechen? Ja, haben wir ja fast schon. Dann geht's noch weiter. Wunderheiler würde mich auch interessieren, ob sie ihre Mitpodcaster entsprechend bezahlen. Das ist natürlich eine interessante Geschichte. Was macht man mit Leuten, die quasi nur als Gast sind, dabei sind, und wo man jetzt als Webseite zum Beispiel Autoren bezahlen würde? Das macht ihr wahrscheinlich nicht, oder? Also, oder muss ich euch jetzt da eine Rechnung schicken, wenn ich demnächst mal zu euch komme?
Nee, das verrechnen wir ja mit heute. Aber nee, machen wir nicht. Also es gibt ja relativ wenige feste Mitarbeiter, wenn man so will. Ne? Also am ehesten der Christian Schmidt. Und der Christian sitzt ja natürlich sowieso gut im Sattel, zum Glück. Ich glaube, ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich Christian Schmidt ausbeute. Sowohl charakterlich würde das nicht geschehen, als auch von der Situation, in der er sich befindet, glaube ich nicht, dass man sich da Sorgen machen muss. Und der hat halt damals gesagt, ich finde es halt gut, was ihr da macht. Und ich will das unterstützen, und hat sich dann zu meinem großen Glück bereit erklärt, mit mir diese Podcast-Reihe zu machen, was er ja nun echt nicht machen müsste. Und jetzt gerade, wo er selber mit seinem Podcast auf Patreon ist und das dann trotzdem weiter betreibt, kann ich auch da nur wieder sagen, vielen Dank, Christian Schmidt. Und ich glaube, der Einzige, der sonst noch in Frage käme, wäre vielleicht der Paul, wobei mit Paul haben wir jetzt auch zwei Folgen Besserwisser gemacht. Der Wolfgang und der Jochen, die wollen ja jetzt quasi in Zukunft eine regelmäßige Reihe machen. Ich glaube, auch für den Wolfgang Walk ist das was, wo wir nicht da sitzen und sagen, boah, wir würden die aber alle gerne bezahlen. Also das ist nach wie vor was, wo wir immer da sitzen und sagen, irgendwann, wenn wir es mal so dicke haben, dass wir sagen, jawohl, wir haben echt genug übrig, dann würden wir denen natürlich auch gerne Geld geben. So sieht's aus, ja.
Falls übrigens gerade im Hintergrund irgendwie bei mir Treppen laufen und eine Tür zu hören war, meine Nichte, die ein Stockwerk tiefer wohnt, die erlernt gerade das Laufen und hat es offensichtlich, ist offensichtlich ausgebüxt und die Treppe zu mir nach oben ins Arbeitszimmer hochgelaufen.
Oh, das ist aber gefährlich, wenn die gerade das Laufen lernt und dann von Treppen steigt.
Ja, also jetzt laufen kann sie jetzt schon, und jetzt ist gerade Treppensteigen total super. Also wenn da jetzt irgendwelche Störgeräusche im Hintergrund waren, dann sorry, das war meine Nichte. Mhm. Die wollte mal gucken, was ich jetzt so mache, glaube ich. Oder sie wollte einfach ein paar Treppen laufen.
Ja, bei den Spieleveteranen, gut, da haben wir auch nicht sonderlich viel zu verteilen. Da haben wir die regelmäßigen Teilnehmer, auch wenn sie quasi nicht zur Stammbesatzung gehören, haben wir da nach irgendeinem Schlüssel mit entlohnt. Aber das fällt vielleicht auch leichter, wenn es letzten Endes um nicht so wahnsinnig viel Geld geht. Ja, und ich verstehe schon, im Prinzip sagt ihr, wer kommt, hat er dann den Werbeeffekt für sein Projekt oder ist eh von einem anderen Podcast und dann geht das so hin und her. Das ist eine verständliche Sicht.
Ja, oder halt bei den normalen Gästen ist es halt häufig ja auch so, also man würde ja auch ein Interview nicht bezahlen als Journalist. Ne? Mhm. Also man würde sich ja sogar in vielen Fällen verbieten, das Interview zu bezahlen, und das würden wir dann halt quasi unter dem gleichen Blickwinkel einordnen, dass wir sagen, wenn da jemand als Experte zu Gast ist, um das einzuordnen oder sowas, den würde man normalerweise sowieso nicht bezahlen.
Okay.
Und wir haben ja übrigens auch immer gesagt, wir würden gerne irgendwann an den Punkt kommen, wo wir einfach externe Inhalte kaufen können. Mhm. Also wenn wir jetzt eben jemandem sagen, einem freien Autor in der Branche zum Beispiel, produziere uns doch bitte eine Staffel von Podcast XY, dann würden wir den dann auch tatsächlich bezahlen. An dem Punkt sind wir noch nicht, wo wir uns das tatsächlich in dem Umfang vielleicht leisten können und der Qualität, die wir dann haben wollen würden. Aber wenn wir darüber sprechen, dass tatsächlich jemand für uns Inhalte produziert, dann wird er selbstverständlich auch anständig bezahlt. Mhm.
Also eine Zukunftsgeschichte ist das dann. Mhm. Dann fragt Klaus, könnt ihr euch vorstellen, auch einmal etwas für GG oder Retro-Gamer zu machen? Oder ist das Thema grundsätzlich erst einmal durch? Ja, die Frage gebe ich gerne weiter.
Ja, warum nicht? Also prinzipiell erstens vorstellen kann man sich ja viel, aber in dem Fall, warum nicht?
Okay.
Also wüsste nicht, was da in irgendeiner Form dagegen sprechen würde, oder André?
Ich habe da überhaupt keine Hemmung. Das Einzige, was uns immer begrenzt, ist natürlich Zeit. Also das heißt aber, keine Ahnung. Also weißt du, Jörg, wenn wir jetzt hier so ein Buzzer-Deal machen wollen, weißt du, du kommst regelmäßig bei uns für eine Podcast-Reihe vorbei dafür machen wir irgendeinen Inhalt für dich. Ja? Genau. Da können wir drüber reden.
Müssen wir irgendwann irgendwie umrechnen, Seitenpreis in Podcast-Teilnahmepreis. Dann fragt Sonnyboy, ihr kratzt das langsam an die 10.000 Dollar, das ist eine Menge Geld, seid euch dem bewusst, bla bla. Aber ich glaube, das haben wir eigentlich schon besprochen vorhin mit eurem 10.000 Dollar Stretch Goal. Also ihr sagt mal ehrlich, Unboxing-Videos gibt es doch in der YouTube-Ecke, aber ihr habt ja schon gesagt, da geht es auch noch um Kolumnen und ein mysteriöses Zusatzding. Ich glaube, das haben wir genügend thematisiert bereits. Dann fragt TSH Lightning, das ist jetzt eine GG-Frage, die überspringe ich. Dann fragt Anonym, sind künftig mehr Kooperationen zwischen GG und AEB geplant? Dazu hast du ja gerade schon im Prinzip was gesagt. Und dann nur an euch die Frage, hättet ihr vor dem Schritt in die Ungewissheit der beruflichen Selbstständigkeit von einem derartigen Erfolg eures AEB-Projekts zu träumen gewagt? Hatten wir, glaube ich, auch schon, aber vielleicht könnt ihr da ja gerade noch mal was dazu sagen.
Nein. Also von dem Erfolg in dem aktuellen Ausmaß sind wir selbst überrascht. Wir hatten ja ursprünglich gesagt, dass wir im August gestartet sind. Unser Ziel ist, bis Ende des Jahres auf 5.000 Dollar monatlich zu kommen. Und die hatten wir dann nach anderthalb Monaten, glaube ich, hatten wir die geknackt. Jetzt sind wir bei 9.100 im Monat. Ich glaube, also mir zumindest geht es manchmal immer noch so, dass ich mal auf die Patreon-Seite gehe und mich zwicken muss, ob das jetzt tatsächlich passiert ist. Also von dem Ausmaß jetzt sind wir tatsächlich immer noch überrascht. Und was man vielleicht im Hinblick auf die andere Frage, die wir gerade übersprungen haben, noch, wenn du mir den einen Satz dazu gestattest, ja, 10.000 oder 9.100 Dollar ist echt ein Haufen Geld. Ich glaube, dessen sind wir uns auch bewusst. Ich glaube, das wird jetzt in Relation mit dem Mystery Stretch Goal, wird das nochmal in Relation gesetzt. Aber man muss dazu sagen, wir haben uns noch nicht einen Cent selber ausbezahlt aus diesem ganzen Geld, was wir eingenommen haben. Und wenn man es runterrechnet, du hast ja vorher schon mal gesagt, mit Einkommenssteuer, mit Investitionen, die wir tätigen, wir kaufen unsere Spiele selbst und so weiter und so fort, sind wir noch längst nicht an einem Punkt, wo einer von uns beiden, gar wir beide, in irgendeiner Form reich werden würden. Mhm. Es ist auch kein Zuschussprojekt, also es ist nicht so, als würden wir hier sitzen und am Hungertuch nagen, aber es ist noch nicht, also wenn es uns nur ums Finanzielle gegangen wäre, hätten wir, glaube ich, beide besser bei der GameStar bleiben sollen. Mhm. Zumindest zum jetzigen Standpunkt.
Ja. Wobei, das mit dem Spielekauf ist ja nun auch eine überschaubare Geschichte. Ich meine, wir kaufen bei Gamers Global auch diverse Testmuster selbst. Das liegt schon daran, dass die Firmen immer spinneter werden, das rechtzeitige Zustellen von Testmustern anbelangt. Aber da, ja gut, ja, kommen auch ein paar Euro zusammen im Monat, aber wundert mich, dass das immer wieder...
Also ich meine, keine Ahnung, wir haben jetzt zum Beispiel 60 Euro für Final Fantasy bezahlt, 50 Euro für Watch Dogs und dann reden wir halt von zwei Spielen.
Und du musst außerdem überlegen, der normale Redakteur sollte ja einen Überblick haben über eine breitere Palette. Das heißt, nicht jedes Spiel, das er spielt, wird automatisch dann auch irgendwo tatsächlich behandelt. Also die Liste, die ich vorhin runtergerattert habe, das sind halt auch Sachen, viel davon kaufe ich mir dann halt auch noch privat zusätzlich, wo ich mir dann halt denke, das ist jetzt nicht zumutbar, dass ich jetzt quasi Jochen die Hälfte auch noch von dem und dem und dem bezahlen lasse. Und also das ist ja etwas, was man normalerweise auch über kostenlose Testmuster hergestellt hat, diese Marktübersicht. Mhm. Und auch die ist jetzt quasi kostenpflichtig geworden. Mhm. Und das geht dann insgesamt dann doch schon ins Geld, gerade bei zwei Personen. Ja, also wir schauen schon, wir teilen uns einen Steam-Account und so, wo dann einer im Offline-Modus ist und der andere online sein kann und so. Mhm. Aber da kommt ein bisschen was zusammen. Was man auch noch überlegen muss, wir verdienen ja Dollar, ne? Also viele Leute rechnen das im Kopf sofort automatisch in Euro um. Das ist nicht ganz 1:1 und wir haben halt noch Devisenverluste, wenn das dann hinterher bei uns eben, wir müssen das ja dann in Euro übertragen und da nimmt dann quasi in dem Falle PayPal oder dann später vielleicht eine Bank, die nimmt ja auch noch mal einen Teil, wenn dann die Dollar in Euro überführt, da geht auch noch ein bisschen was.
Naja. Nee, aber ich glaube, ihr müsst euch da nicht rechtfertigen. Also das ist ja. Jetzt bin ich ganz kurz. Hier war ich. Lieber André, lieber Jochen, fragt Rastax, wie würdet ihr Gamers Global überreden, selber eine Patreon-Kampagne für ihre Webseite aufzusetzen? Mit welchen Argumenten würdet ihr sie überreden, ihr Podcast-Angebot auszuweiten? Zusatzfrage, Jörg Langer, warum solltet ihr daran ein Interesse haben? was wäre dein Pitch für eine Patreon-Kampagne? Weil wir machen ja, ich glaube, wir waren da nach GameStar sogar die Ersten, die ja ein Online-Abo angeboten haben, was ja letzten Endes auch nicht viel anders ist. Wir machen das ja schon eine Weile, aber was wäre jetzt dein Pitch quasi auf Patreon umzusatteln? Was ist so sexy an Patreon?
Ist einfach, ja.
Ihr müsst euch um nicht viel kümmern.
Genau. Ja. Also in dem Fall, also da du hast ja quasi auf deiner Seite das Crowdfunding integriert. Und das ist, glaube ich, sage ich mal, vielleicht sogar zu bevorzugen, weil Patreon hat zum Beispiel durchaus einige Hürden, an denen auch wir so ein bisschen noch rumknabbern und gucken und nach Lösungen suchen. Wie zum Beispiel, dass das nur über Kreditkarte oder PayPal funktioniert. Also diese ganze Banküberweisungsgeschichte, die in Deutschland sehr populär ist, die ist da nicht möglich. Das merken wir schon, dass das uns bei manchen Menschen im Wege steht, wo wir die ganze Zeit immer schauen, kriegen wir das auch irgendwie gelöst. Also für jemanden wie dich, der so ein eigenes System und eine eigene Lösung hat, ist ehrlich gesagt die Empfehlung auf Patreon umzusteigen ehrlich nicht so stark, muss ich sagen. Patreon funktioniert im amerikanischen Bereich auch als so einen Community-Aggregator, wo man sagt, die Leute, die eh schon da unterwegs sind, die können dann leicht andere Seiten vielleicht finden, die für sie auch interessant sind. Oder auch, dass man sagt, wer sowieso schon auf Patreon Backer ist, für den, weil da sind seine Zahlungsdaten schon hinterlegt, für den ist es dann nur noch ein Klick. Ja. Um da auch noch mal ein bisschen Geld auszugeben. Mhm. Aber das sind Vorteile, von denen profitieren wir als deutsches Angebot, glaube ich, nur sehr, sehr beschränkt. Ja. Mhm. Also von daher, ehrlich gesagt, wenn du mich so gefragt hättest, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, Jörg, hier, Patreon, da musst du hin.
Es käme, glaube ich, auch ein bisschen tatsächlich drauf an, wie viel Aufwand Jörgs jetziges System ist. Ich meine, wir hätten mit Sicherheit auch mit mehr Arbeit, die wir hätten reinstecken müssen, wahrscheinlich auch mit mehr Geld, ein eigenes Bezahlsystem aufziehen können. Das hätten wir halt nicht in 4 Monaten an den Punkt gekriegt, wo Patreon jetzt zum Beispiel steht. Das heißt, der große Vorteil von Patreon ist halt, dass man so als Start-up gewissermaßen, halt sofort eine Möglichkeit hat, in dieses Crowdfunding im monatlichen Bereich einzusteigen, ohne dass man viel Zeit und viel Geld investieren muss, um ein eigenes System zu schaffen. Das heißt, ich wäre genauso wie André völlig d'accord damit, dass es in deinem Fall wahrscheinlich keinen Sinn macht, es sei denn, du hast ein so komplexes, kompliziertes und arbeitsaufwendiges internes System, dass du jeden Monat da irgendwie 20 oder 30 Stunden rein versenkst, dann wäre es vielleicht tatsächlich doch einfacher, das extern lösen zu lassen. Aber das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ja.
Gut, danke für die Antwort. Der Kritzo fragt, wer seid ihr eigentlich und was macht ihr überhaupt? Das haben wir schon zu Genüge beantwortet. Der Dotdan fragt, hi, @Gäste, wie seht ihr die starke Verdrängung von unabhängigen Redaktionen? Gerade im Hinblick auf eine sehr uniforme Berichterstattung, ein Redakteur schreibt eine Preview für mehrere Portale einer Dachmarke und da kommt nichts mehr, das war die Frage. Also Betonungsfehler meinerseits. Seht ihr das und habt ihr da eine Meinung zu? Eine angenommene starke Verdrängung von unabhängigen Redaktionen?
Also ich nehme an, er meint, so wie ich es jetzt verstanden habe, dass vielleicht ein Redakteur, ich nehme jetzt einfach ein willkürliches Beispiel, ein Redakteur von Computec für die PC Games, für die Games Aktuell, für die Play 4 und so weiter und so fort, ein und dieselbe Preview schreibt. Ich würde annehmen, das ist gemeint, oder?
Ja, so sehe ich das auch, ja.
Oder sind freie Autoren gemeint, die vielleicht für verschiedene Auftraggeber schreiben? Ich weiß es nicht.
Kann auch sein, ja.
Ich finde tatsächlich, wenn das Erstere jetzt gemeint ist, also ein Redakteur von Computec schreibt für alle Computec-Portale, ich finde tatsächlich schade, dass das passiert ist, weil in der Zeit, in der ich in der Branche angefangen habe, ich komme ja noch aus der Zeit, ich habe ja damals bei der PC Games mal Volontariat gemacht, da gab es für jedes Objekt eine eigenständige Redaktion und die hat auch eigenständige Tests, Previews und so weiter gemacht. Da wurde, wenn überhaupt, nur ganz, ganz selten mal irgendwas ausgetauscht. Jetzt mit dem Niedergang der Printmagazine und mit dem auch teilweise Niedergang des Online-Werbemarktes, also mit weniger Einnahmen, hat man das natürlich reduziert und dann hat man, Computec hat es ja mit der sogenannten Games Group schon relativ früh gemacht, also diese Einheitsredaktion eingeführt. Ja. Und ich finde das tatsächlich schade. Also ich find immer, dass dass der Journalismus im Allgemeinen, in welchem Fach jetzt auch immer, enorm davon profitiert, wenn es viele Stimmen gibt. Und wenn es nur wenige Stimmen gibt, die aber auf viele Objekte verteilt sind, dann hilft mir das natürlich nicht so viel wie viele, viele einzigartige Stimmen. Und ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass sich der Markt in der Hinsicht ein bisschen verschmälert hat und dass es tatsächlich nicht mehr so viele verschiedene Stimmen in diesem Blätterwald gibt, denn dann fehlt immer was und dann führt es teilweise zu Punkten, wo man dann vielleicht tatsächlich von der uniformen Berichterstattung reden kann, was nicht daran liegt und so kommt dann vielleicht teilweise eine falsche Wahrnehmung nach außen, was nicht daran liegt, dass das alles von irgendwelchen bösen Werbekunden hinter den Kulissen ferngesteuert ist, sondern dass halt einfach zu wenig Stimmen existieren, um das komplette Spektrum abzubilden.
Ja, ich habe damals schon nichts von gehalten und ganz ehrlich, ich meine, GamePro und GameStar tauschen ja auch fröhlich Artikel und ja, dann manchmal unterscheidet sich die Note, das war's dann, aber ich denke, das ist einfach auch ein Zeichen der Zwänge, dass man mit journalistischen Inhalten in Textform, nenne ich es mal jetzt vorsichtig, doch nicht mehr so viel Geld machen kann, wie das vielleicht gerade die Verlage mal gewohnt waren. Und das ist ja ein Prozess, der jetzt seit 10 Jahren geht und der wahrscheinlich noch nicht am Ende angekommen ist.
Wobei mal ganz kurz, weil du GamePro und GameStar gesagt hast, die ja neulich haben sie ja bekannt gegeben, also der Heiko Klinge und der René Häuser waren, glaube ich, bei Gameswirtschaft im Interview, bei dem Portal von der Petra Fröhlich, ehemalige Chefredakteurin der PC Games, und bekannt gegeben haben, dass sie jetzt die GamePro zu einer eigenständigen Marke wiederentwickeln wollen.
Ah, das ist eine
also das frohe muss man Nachricht. Kann man mal nachlesen. Also da habe ich auch gedacht, ui, Respekt, weil das war ja schon immer so ein bisschen die Diskussion, wann werden die jetzt zusammengelegt, war so ein bisschen immer die Diskussion draußen, nicht unbedingt intern. Und deswegen habe ich das mit großem Interesse zur Kenntnis genommen, dass man da jetzt versucht, bei Webedia eben nochmal die GamePro als eigenständige Marke zu etablieren. Ich finde das gut.
Ja. Dann fragt Schlammmonster, und die Frage ist schon gepatcht, weil es nochmal eine Erklärung gab sozusagen. Ich versuche es jetzt mal gepatcht drüber zu bringen. also an euch gerichtet. Ihr bringt im Gegensatz zu anderen Patreon-gefundeten Podcasts schon eine ganze Menge. Danke dafür. Aber könnt in Zukunft auch mit der Veröffentlichung mehrerer Formate Folgen pro Tag gerechnet werden?
Nein. Pro Tag? Nein.
Okay.
Würden wir machen, können wir nicht. Und also Jochen hat ja vorhin schon skizziert, also wir haben jetzt schon die Situation, dass wir, wenn wir intern uns unterhalten, dass dann manchmal noch Anspruch und Realität ein bisschen auseinanderklaffen, also dass wir noch nicht an dem Punkt sind, wo wir sagen, wir liefern oder leisten schon das, von dem wir wollen, dass es hinterher im Programm enthalten ist. Und das sind alles Sachen, die im Zweifelsfalle eher nochmal mehr Zeit an Vorarbeit pro Folge bedeuten. Unser Ziel damals, als wir gestartet sind, war, dass wir gesagt haben, wir wollen hier Sonntag, Dienstag, Donnerstag zumindest als regelmäßige Programmpunkte etablieren und diese Programmpunkte füllen. Da sind wir noch nicht, aber wir bewegen uns da durchaus mit einiger Geschwindigkeit drauf zu. Das ist so der erste Zwischenschritt. Und selbst wenn wir jetzt noch weiter in die Zukunft denken, dass man halt sagt so, hey, es kommt halt jeden Tag ein Format, aber also mehrere Sachen pro Tag, ich glaube, damit sind auch die allermeisten sind damit überfordert. Also die Leute, die jetzt wirklich mehrere Podcasts pro Tag brauchen und teilweise haben die ja auch noch eine gerüttelte Lauflänge, das ist, glaube ich, eine sehr kleine Gruppe. Also das sehe ich erstmal nicht.
Okay. Also es kann in Ausnahmefällen natürlich mal passieren, dass wir jetzt zum Beispiel sagen, wie Andres vorher gesagt hat, wir haben am ersten Dienstag des Monats haben wir 10 Jahre Klüger, was er mit Christian Schmidt macht. Und wir sagen, an dem Tag stellen wir noch eine Wertschätzung, also unser Review-Format online, einfach weil es aktuell und fertig ist. Das kann natürlich passieren.
Okay. Ja, aber Korrektur, am ersten Dienstag ist Altbier, zweiter Dienstag ist 10 Jahre Klüger.
Gut, es gibt immer noch weitere Fragen. Yusuf der Green Yoshi hat eine, finde ich, der hat schon ein Konzept für euch entwickelt, neues. Green Yoshi also fragt, habt ihr schon mal überlegt, umzuziehen, damit ihr die Podcasts gemeinsam in einem Raum aufnehmen, sowie auch Videos produzieren könnt?
Das ist, also wir haben da nie ernsthaft drüber gesprochen, weil wir beide örtlich gebunden sind, quasi beide aus familiären Gründen. Also Jochen quasi mit seiner erweiterten Familie, mit Mutter und Bruder und so, und ich lebe hier in München mit meiner Freundin. Und keiner von beiden ist bereit, die Familie einfach mal so hinter sich zu lassen. Von daher steht es nicht zu erwarten, dass das in der nächsten Zeit passiert.
Und er schlägt weiterhin vor, wie es wäre, um das zusammenzufassen. Also ich formuliere es mal ein bisschen freier. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Patreon 15.000 Dollar erreicht, dass ihr dann 4 Flüge und 4 Übernachtungen im Monat macht, um quasi eine Reihe von Studiobesuchen durchzuführen oder auch Messebesuchen?
Ja, Messebesuche haben wir ja sowieso schon gemacht mit der Gamescom. Wir haben auch durchaus schon drüber geredet, nächstes Jahr auf die E3 zu fliegen, beziehungsweise das ist eigentlich immer noch der Plan. Es sei denn, der André sagt jetzt, hat jetzt eine gute Idee in der Zwischenzeit gesammelt, warum wir das nicht tun sollten. Wir würden uns auch gewissen Studiobesuchen und so weiter auch in der Hinsicht nicht verschließen, aber dazu brauchen wir keine 15.000 bei Patreon. Wir fliegen auch mit den 9.000 auf die E3, einfach weil es uns interessiert und weil wir der Meinung sind, dass wir geile Inhalte dabei rumkommen. Was wir eher nicht machen werden und würden, ist zum Beispiel zu einem klassischen Preview-Event zu fliegen und einfach dasselbe anzuspielen wie jeder andere, um am Embargo-Tag dasselbe Preview online zu haben wie jeder andere. Das wäre für uns eher uninteressant.
Hättet ihr Lust, fragt Endymion, an einer SDK teilzunehmen? Also SDK, das ist die Stunde der Kritiker. Ja. Sorry, da bin ich zu sehr im Slang drin.
Ja, warum nicht?
Oder? Ich sag da nicht nein. Wenn ihr fragt, sage ich ja. Okay. Wir haben von Anfang an gesagt, also was wir nicht wollen, ist schon wieder diese Situation, wie es manchmal bei den Magazinen ist, dass da so diese Scheu existiert, auf das andere Angebot hinzuweisen oder da irgendwo mal zusammenzuarbeiten, weil man könnte die Konkurrenz dadurch ja in irgendeiner Form befördern. Hab das zeitlebens meiner Karriere in der Spielebranche immer mit leichtem Kopfschütteln zur Kenntnis genommen, als ob die Leute, die so ein Fachmagazin lesen, nicht längst im Bilde wären über die Existenz der anderen Angebote in diesem diesem Bereich und nicht längst für sich eben deswegen entschlossen hätten, dass sie dein Angebot nutzen wollen. Ich finde, das fand ich immer seltsam. Also wer mein Magazin früher krawall.de gelesen hat, ich habe da ständig halt auch gerne auf 4Players und ähnliche hingewiesen, weil ich mir gedacht habe, die Leute wissen eh, dass es 4Players gibt und wenn sie das besser fänden, wären sie längst da. Gibt keinen Grund, das jetzt irgendwie zu verschweigen oder sonst irgendwie, von daher, also da immer gerne.
Dann werde ich mal nächstes Jahr zur SDK-Offensive, die wir jetzt ja gerade beendet haben, wo auch viele andere Spielejournalisten vor der Kamera standen, werde ich einfach auf euch zukommen und dich beim Wort nehmen. Dann fragt Ramses, wir nähern uns langsam dem Ende der Fragen. Geld verdienen mit Podcasts galt immer als Paradoxon oder Paradoxon, je nach Betonungsschule. Nun nehmt ihr genug ein, um sozusagen unabhängiger zu sein als jede Spieleredaktion. Keine Muster, keine Anzeigen. Wie erklärt ihr euch euren Erfolg, während gleichzeitig klassische Redaktionen immer mehr um ihre Existenz bangen? Im Prinzip haben wir das natürlich immer wieder auch schon angesprochen.
Ja, ich würde da an der Stelle ehrlich gesagt nur noch mal auf die Relation hinweisen wollen. Das, was bei uns ein großer Erfolg ist, wäre ein Tropfen auf dem heißen Stein bei den großen Redaktionen.
Ja, für eine GameStar, die da jetzt bei Wibidia immer noch, glaube ich, 20 Leute aufhört, alles in allem. Ja.
Aber vielleicht um so viel noch an der Stelle zu sagen, ich glaube tatsächlich, also wenn man so runterbrechen würde, das Geheimnis unseres Erfolges, wenn man das, mir ist jetzt so der Filmtitel da eingefallen, ich glaube, das lässt sich ziemlich genau runterbrechen auf einerseits natürlich die Qualität der Inhalte. Ich glaube, wenn wir Scheißinhalte produzieren würden, hätten wir das Geld nicht, was wir haben, und hätten wir die Anzahl der Hörer nicht, die wir haben. Und ich glaube, dass der zweite Punkt, weil darauf, was Ramses da so ein bisschen hinaus will im Vergleich zu den etablierten Redaktionen, ist natürlich eine gewisse Authentizität und Glaubwürdigkeit, die wir auch ganz anders machen können als vielleicht Leute, die in diesem strukturellen oder Redakteure, die in diesem strukturellen System eines großen Verlages involviert sind und dann vielleicht halt einfach mal eine Preview zu einem Spiel machen wollen, wo sie vielleicht gar keine machen wollen, einfach weil es viele Leute interessiert. Und das heißt, wir können halt diese Authentizität und diese Glaubwürdigkeit, die können wir auch tatsächlich im täglichen Leben und im täglichen Arbeiten machen. Weil wir nicht auf solche SEO-Geschichten, wie sie André vorher skizziert hat, zum Beispiel angewiesen sind und weil wir auch nicht darauf angewiesen sind, irgendwie eine 100.000-Euro-Kampagne an den Start führen zu müssen. Das heißt, wir können tatsächlich die Inhalte produzieren, die wir machen wollen. Mhm. Und das geht dann auch bis in die Themenauswahl. Ich meine, wir können eine 2-stündige Folge zu Soma machen und das gleich behandeln mit zum Beispiel einem Assassin's Creed Syndicate, zu dem wir genau oder eine identisch lange Folge gemacht haben. Das können wir machen. Das kann sich natürlich keine SEO-getriebene und reichweitengetriebene Seite leisten, Soma gleich zu behandeln mit dem neuen Assassin's Creed. Mhm.
Dann hat der MacT noch eine Frage. Habt ihr überlegt, neue Formate mal nicht hinter der Paywall zu verstecken? Also etwas kritische Frage.
Das haben wir kontinuierlich, haben wir immer mal wieder drüber gesprochen, ein zweites kostenloses Format zu machen. So eine andauernde Diskussion. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, die kostenlosen Formate haben für uns ja dann im Zweifelsfall erstmal die Funktion, dass die Leute uns kennenlernen. Mhm. Jetzt müsste ein zweites kostenloses Format idealerweise vielleicht etwas sein, was nochmal einen anderen Aspekt unseres Angebots unterstreicht. Das sollte halt vielleicht auch was sein, aber umgekehrt, was jetzt vertretbar ist dann im Aufwand, dann müssen wir halt immer abwägen, gerade weil unsere Zeit begrenzt ist als Zweierteam. Und das heißt, wir haben da noch nicht die richtige Lösung gefunden, aber diese Überlegung und die Diskussion, die gibt es die ganze Zeit schon und die ist fortlaufend.
Und ihr habt aktuell 4-mal den normalen Podcast frei, richtig, im Monat?
Genau, der Sonntagspodcast ist immer frei und jeweils die Pilotfolge von jedem neuen Format ist halt auch immer frei.
Ja gut, aber das ist ja, das ist ja einfach Marketing oder
Die Leute halt quasi das Ding kaufen müssen, ohne zu sehen, was das ist.
Ja. Und was man vielleicht noch an der Stelle kurz dazu sagen könnte, wir haben ja auch immer noch dieses Angebot, das heißt, wenn jetzt jemand uns sagt, er hat einfach kein Geld, um uns zu unterstützen, oder wenn jemand sagt, er ist Schüler, dann kann er uns jederzeit anschreiben und dann bekommt er zumindest das Altbier immer kostenlos.
Okay. Und hat das schon jemand genutzt?
Ja, das war häufig. In einer Tour. Das ist auch der Grund, warum wir das bislang auf dieses Altbier beschränken. Mhm. weil das jetzt schon echt ein gar nicht mal so unerheblicher Aufwand ist, den Leuten das dann immer zur Verfügung zu stellen. Ja, ja, und wenn wir dann jetzt, dann kommt einer und der will nur das und der nächste will alles und dieses und jenes. Mal abgesehen davon, dass wir halt gesagt haben, ab einem gewissen Punkt müssen wir halt auch sagen, es gibt bestimmte Sachen, die sind halt nur für Bäcker verfügbar, damit wir überhaupt in der Lage sind, dieses Angebot so aufzubauen, wie wir uns das vorstellen. Aber es ist halt auch von der Logistik her, ist es sonst problematisch.
Hm. Ja, und wir sind bei der letzten User-Frage angelangt, die kommt von Floppy. Und er fragt speziell André, du hast bei der GameStar einen hervorragenden Job bei den Videos gemacht. Schmerzt es dich zu sehen, was daraus seit deinem Weggang geworden ist, und vermisst du das Video machen? Oh, jetzt bin ich gegen das Mikro gestoßen. Vermisst du das Video machen?
Also ich sage erstmal, ach Floppy, vielleicht mal hier an der Stelle nochmal relativ deutlich. Natürlich ehrt es mich, wenn die Leute sagen, ah, oh, der Videobereich, ne, seitdem der André da weg ist, ist das ja alles viel schrecklicher geworden. Muss man aber erst, also erstens will ich sagen, das Videoteam war cool, als ich da gearbeitet habe, ist immer noch cool. Mhm. Die Leute aus der Redaktion, die jetzt nicht fix in dem Videoteam, also ich habe ja mit dem Sebastian Stange, dem Julius Busch und dem Michael Obermeier hauptsächlich zusammengearbeitet, was die Inhaltsproduzenten angeht, ne, dazu noch dann halt die Medienproduzenten. Und also aber auch aus der Redaktion kamen halt immer viele coole Sachen. Ne. Der Dimitri Halley hat dieses Spotlight-Format gemacht, das hat er selbst entwickelt. Da haben wir nur inhaltlich quasi gemeinsam damals über die erste Folge gesprochen, womit er damit startet, was da inhaltlich drin vorkommt, und danach ist das alles auf seinem Mist gewachsen. Das heißt, es sind immer noch die ganzen Leute da, die coole Inhalte machen. Wenn sie die jetzt aus der Sicht von Floppy nicht mehr machen, würde ich erstens zum Teil widersprechen. Ich finde zum Beispiel, was der Michi jetzt neu gestartet hat, dieses Moin Michi, das ist ein echt schnuckeliges, schönes, kurzes, interessantes Format, das fand ich geil. Aber selbst wenn sie das nicht mehr machen, dann wahrscheinlich nicht, weil sie es nicht können, sondern es gibt halt irgendwelche äußeren Umstände, die das blockieren, und die gab es auch schon zu meiner Zeit. Es gab auch schon viele Sachen, die wir nicht so machen konnten, nicht so gut machen konnten, wie wir wollten, einfach aus Grund von irgendwelchen Restriktionen, sei es Zeit, sei es Budget, sei es sonst irgendwas. Ich habe auch Scheiße produziert in meiner Zeit. Also ich würde da dazu raten, das maßvoll und objektiv zu betrachten. Das zum einen. Und zum anderen, ja, ich vermisse ich das Video machen ein bisschen, aber ich vermisse vor allem, ehrlich gesagt, die Zusammenarbeit mit dem Team da. Also ich hatte immer wahnsinnig viel Spaß mit Michi, Julius und Sebastian und Klebe und Sascha und Alex zusammen diese Videos zu machen, und halt auch natürlich mit die Zusammenarbeit mit den anderen Leuten in der Redaktion. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, und das vermisse ich schon natürlich. Also halt auch überhaupt, ne, dieses in ein Büro zu gehen und dann halt immer direkt persönlich mit den Leuten zusammenzuarbeiten, das ist schon cool. Mhm. Und Jochen und ich, also das ist der Grund, warum wir immer mal wieder so ein bisschen fabuliert haben über so ein gemeinsames Büro. Das lässt sich halt leider im Moment nicht herstellen, aber wenn wir könnten, würden wir das auch sofort machen. Mhm. Also ich glaube, da ist Jochen auch meiner Meinung, dass sowas ist schon, es hat nochmal eine andere Qualität, ist schon cool.
Wird natürlich dann aber auch nochmal die Kostenkalkulation verändern.
Natürlich.
Ja. Weil das, wobei jetzt ein Büro würde jetzt nicht so extrem ins, ich sag jetzt mal, wenn man das nicht gerade in der Münchner Innenstadt zum Beispiel machen würde, würde es jetzt auch nicht so extrem in eine Kalkulation reinhauen. Mhm. Aber es lässt sich, wie André gesagt hat, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt einfach nicht.
Okay. Ja, dann haben wir jetzt hemmungslos nicht nur die Regelzeit des Montagmorgen-Podcasts gerissen, sondern auch die ursprünglich mal angedachte grobe Stunde um mindestens 50% überschritten. Aber ich fand das alles sehr interessant. Vielen Dank für eure Teilnahme. Und ja, weiterhin viel Erfolg für Auf ein Bier und was euch noch so alles einfällt. Und dann möchte ich da aber doch mal sehen, ob er nicht irgendwann nächstes Jahr mal, also zumindest, weil Jochen wohnt ja weiter weg, der André hier mal bei einer Stunde der Kritiker auftaucht.
Ja, vielen Dank erstmal, Jörg, für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und sollte ich dann auch mal in München weilen, weil ich den André besuchen gehe zum Beispiel, dann komme ich natürlich auch gerne bei Interesse und Bedarf mit. Und dann machen wir 2 Stunden der Kritiker.
Okay. Die ja. Doppelstunde der Kritiker mit 6 Stunden Laufzeit.
Ja, genau.
Ja, ja.
Du darfst nur André nicht fragen, was er gespielt hat in letzter Zeit.
Ja, das werde ich mal merken. Also das lassen wir dann im Intro der SDK einfach weg. Ja, und dann sage ich wie an jedem Ende des Montagmorgen-Podcasts tschüss, bis zur nächsten Woche.
Tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.